Sputnik, ladies and gentlemen. Thank you.
Kleines Tennis, der Tennis-Podcast.
Vielen Dank.
Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 18. Wir nehmen auf am 1.7.2020 und heute ist mal wieder eine Premiere bei der Aufnahme, denn ich bin nicht alleine hier und auch nicht zu zweit, sondern zu dritt. Denn mit mir dabei ist einmal die Britta.
Hi.
Und der Niklas.
Moin.
Ja, wunderbar, dass wir uns heute hier zu dritt zusammengefunden haben. Das ist auch für mich eine ganz neue Situation. Ich hoffe, dass ich einigermaßen anteilig die Gesprächsanteile richtig steuern kann, dass wir alle, oder dass ihr zumindest beide gleich viel erzählen könnt und ich gar nicht so viel erzähle. Aber bevor wir hier mal drauf eingehen, warum wir hier uns zu dritt zusammengefunden haben, in welchem Verhältnis ihr zueinander steht, was jetzt echt komisch klingt, aber das klären wir gleich, vielleicht mal die grundlegende Vorstellung, ja, die hier immer sein muss, in welchem Verein seid ihr gerade aktiv, was ist eure Altersklasse oder vielleicht verratet ihr auch euer Alter und in welcher Leistungsklasse seid ihr denn gerade eingestuft? Britta, fang mal an.
Ja, genau, ich bin die Britta, ich bin 24 Jahre alt. Mein LK ist, meine ich, 23 noch. Dazu glaube ich später mehr. Ich bin im TC Weiden aktiv und lebe in Köln, studiere Sport an der Sporthochschule.
Ja. Super, dann Niklas, an dich die gleichen Fragen.
Genau, ich bin Niklas Höfgen, ich bin Jahrgang 92, auch im TC Weiden Vereinsmitglied seit ein paar Jahren. Und meine LK kenne ich nicht mal, muss ich ehrlich gesagt sagen. Du hast sie bestimmt recherchiert.
Genau, ich habe sie recherchiert. Hier steht LK 17 auf meinem Zettel und das wird dann hoffentlich auch richtig
sein.
Ja,
und das streicht schon, wie wichtig mir meine eigene LK aktuell ist.
Genau, das ist ja auch hier nur der Aufhänger, damit man so ein bisschen Anknüpfungspunkt hat. Natürlich ist die LK hier nicht das Wichtigste und es ist wichtig, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Und ja, bevor wir haben ja gerade festgestellt, dass ihr beide im selben Verein aktiv seid, müssen wir auch erst mal klären, ja, in welchem Verhältnis. Wie gesagt, das ist ein komischer, aber was anderes ist mir nicht eingefallen. Steht denn zu Niklas, bist du vielleicht Trainer oder Trainierter von Britta oder was ist euer genaues Ding?
Ganz genau, ich bin Heimtrainer sozusagen von Britta. Ich glaube, unsere erste Einheit haben wir gemacht letztes Jahr im November.
November hätte ich auch gesagt, ja.
In der Halle des Tennisverbands Mittelrhein im Leistungszentrum da darf ich die Plätze nutzen, was sehr praktisch ist für Britta, weil dort Hartplatz ist vielleicht. Erfahrt ihr ja später noch, warum das praktisch für sie ist.
Nee, genau, das können wir gleich jetzt sagen. Also Britta, warum ist das so praktisch, dass du auf Hartplatz trainierst?
Ich spiele Rollstuhltennis. Ich bin Rollstuhlfahrerin und deswegen sind Hartplätze für mich ganz besonders praktisch, weil ich gut vom Fleck komme. Merke ich jetzt bei der Umstellung auf Sandplatz schon ganz schön, ehrlich gesagt.
Super, dann haben wir jetzt ein bisschen Aufhänger, warum wir miteinander sprechen, denn heute soll ein bisschen der Fokus quasi auf Rollstuhltennis, auch Inklusion im Sport gelegt werden und da quatschen wir heute mal drüber, um ja vielleicht auch mal einen weiteren für vielen blinden Fleck irgendwie aufzuklären, weil ich bin ehrlich, ich gehe sehr naiv ran, ich habe eigentlich keine Ahnung von dem Sport und bin sehr gespannt, was ihr mir hier erzählen könnt und welche Fragen ihr mir hier beantworten könnt, wo ich dann ein paar Einblicke gewinne, die ich bisher ja noch überhaupt gar nicht hatte. Also ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge. Aber bevor wir darauf eingehen, ja, müssen wir mal vielleicht über euren Verein, den TC Weiden, reden. Damit man sich so ein bisschen was vorstellen kann, das erste, ja, Britta, was mich interessiert, wo liegt eigentlich der TC Weiden? Also in welcher Stadt, in welchem Ort befindet sich der? Weil das sieht man auf dem ersten Blick nicht.
Wir leben in Köln.
Ja, also in Köln. Und ja, wie groß ist der Verein? Also kannst du mal so ein bisschen was sagen zur Anlage? Wie viele Plätze habt ihr? Und Sandplätze hast du ja schon gesagt, aber ja.
Ich glaube, da ist Niklas eher der Fachmann. Ich bin ganz frisches Mitglied und will da jetzt keine falschen Daten hier aufwerfen.
Genau, ich habe es gerade extra nochmal nachgeschaut, damit ich hier nicht rumlüge. Der TCW hat 16 Plätze, liegt halt im Kölner Westen. Und neuerdings hat er auch zwei Paddel-Courts, was ziemlich cool ist. Wir haben im Verein eine große Paddel-Community, was auch an der Tennishalle Weiden liegt, die direkt gegenüber liegt. Die größte Paddel-Anlage in Deutschland, glaube ich, sogar ist sehr engagiert. Der TCW hat circa 700 Mitglieder, davon 250 Jugendliche, meldet im Durchschnitt 40 Mannschaften, gibt seit den 60er Jahren den Club. Das ist sozusagen das, was ich an Steckbrief recherchieren konnte. Ja, und ich bin selber Mitglied da seit ein paar Jahren, weil ich durch meine Arbeit super viele Tennisvereine deutschlandweit kennenlerne. Selber von mir weiß, dass ich eher nicht so das Clubmitglied für ein ich nenne es mal eher elitären Verein bin, und im TC Weiden ist einfach super familiär alles. Auch hier wird gutes Tennis gespielt, ne, das will ich gar nicht sagen. Aber die Stimmung ist sehr familiär und freundschaftlich und entspannt. Und das fand ich sehr gut.
Kannst du das bisher bestätigen, Britta?
Ja, ich kann das bisher auf jeden Fall bestätigen.
Da musst du aber, Nick, das nochmal mir was erklären. Und zwar, was ist denn Paddeltennis? Denn über diesen Begriff bin ich auch gestolpert auf eurer Website, aber habe da nicht weiter nachgeschaut, was sich genau dahinter verbirgt. Erzähl mal, was sich da, ja, da was dahinter steckt.
Genau, Paddel ist sozusagen eine Trendsportart, eine Rückschlagsportart, die nur im Doppel gespielt wird. Und ich bin selber kein großer Paddel-Experte. Ich würde jetzt tippen, optisch, der Court ist genauso groß wie der Midcourt beim Tennis, also das orangene Feld, wenn man sich mit Play and Stay ein bisschen auskennt. Und man spielt in einem Käfig sozusagen. Das heißt, die Wände können mit einbezogen werden. So ganz grob könnte man jetzt sagen, ist vielleicht eine Mischung aus Tennis und Squash, die sehr viel Spaß macht. Und man spielt halt mit einem, ja, mit so einem, sag mal, Speckbrett-Schläger, so wie man den zum Beispiel auch vom Beach-Tennis ähnlich kennt.
Und wenn du Trendsportart sagst, also man merkt auch, dass da auch mehr Nachfrage irgendwie ist, dass sich mehr Leute dafür interessieren, oder wie äußert sich das genau, dass da jetzt irgendwie auch der Bedarf da ist, dass da auch mehr Plätze irgendwie da sein müssen?
Genau, ich sitze unter anderem auch in der Kommission für Sportentwicklung im Deutschen Tennisbund, und da ist auch Padel immer wieder ein Thema, weil immer mehr Tennishallen tatsächlich Padel-Courts bauen. In Essen zum Beispiel, im TVN-Leistungszentrum sind jetzt Padel-Courts entstanden. Bei uns in Köln gibt es die schon ein bisschen länger, und jetzt halt auch bei uns in der Vereinsanlage. In Köln gibt es noch weitere Außenplätze in der Nähe der Universität. Also auf jeden Fall eine wachsende Sportart, und da, wo sie herkommt, aus dem spanischsprachigen Raum, da sind alle Anlagen voll von Padel-Courts. Das ist ganz cool.
Wie oft spielst du Padel-Tennis, oder ist das noch nichts für dich, wo du dich irgendwie?
Wir spielen aktiv ab und zu mal mit der Herrenmannschaft, so funmäßig. Ich habe auch viele Leute bei mir im Team, die wirklich regelmäßig Padel spielen. Ein paar, die mittlerweile sogar mehr Padel als Tennis spielen. Und ich habe sogar auch schon mal mit ein paar befreundeten Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern Wheelchair-Padel gespielt, und das funktioniert auch.
Auch für dich eine Option, Britta, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich will es aber mal probieren.
Dann schreiben wir das mal auf die To-Do-Liste. Und wenn ich mal so ein Roundup mache, was ich so ein bisschen gerade plane am Ende der Saison, dann muss ich ja mal abfragen, ob das dann vielleicht schon mal gemacht wurde oder nicht. Das merke ich mir mal und notiere mir das gleich am besten mal. Ja, super. Dann zum Verein. Okay, Britta, du meinst, du kannst nicht so viel sagen. Aber kannst du vielleicht was zur Gastronomie sagen? Hast du die schon mal ausgetestet, oder bist du da auch noch nicht
gewesen? Ist ja schwierig im Moment, ne?
Ist die geschlossen bei euch?
Oder? Ich weiß gar nicht, die sind
genau,
zu,
genau, die Gastro, ne? Wechselt gerade, die renovieren, nutzen die Corona-Zeit zur Renovierung. Aber generell, schöne Terrasse, Kölsch, gutes Wetter, Kölsch fließt in rauen Mengen wahrscheinlich. Das ist immer ganz nett da.
Ja, gibt es da irgendwie, ist das Italiener oder Brasilianer wie bei uns, oder gibt es da gar keine so eine feste Richtung, in was da quasi an Gerichten so...
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind das tatsächlich drei syrische Brüder, die die Gastronomie da machen. Und die haben viele gesunde Sachen, vegetarische Sachen, machen aber auch Pizzen und Burger.
Also ein Rundum-Angebot. Und gibt es schon Pläne, wann das wieder eröffnet werden soll? Also wie lange die für die Renovierung brauchen?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, die wollen spätestens im August aufmachen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Verstehe, gut. Dann würde ich sagen, gibt es noch was anderes zum Verein, was wir loswerden müssen, was unbedingt wichtig ist, warum wir über den TC Weiden reden sollten? Gibt es irgendwie, also... Doch, vielleicht tatsächlich die Frage, da ja da offensichtlich auch dann Rollstuhltennis eine Rolle spielt, weiß wahrscheinlich, Niklas, weißt du, wie groß da irgendwie der Anteil ist von Leuten, die da irgendwie im Rollstuhl Tennis spielen?
Also im Vergleich zu den 700 Mitgliedern sehr gering. Wir haben aktuell in unseren Trainings dort 8 Teilnehmende im Sportrollstuhl. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass der TCW viel daran arbeitet in den letzten Jahren schon und jetzt auch nochmal aktiver, immer barrierefreundlicher zu werden. Auf alle Plätze kommt man schon problemlos mit dem Sportrollstuhl. Ins Vereinsheim, in die Clubgastronomie kommt man mit Sportrollstuhl. Die Sanitäranlagen sollen jetzt umgebaut werden. Da laufen gerade entsprechende Förderanträge, um das finanzieren zu können. Da gibt es immer pragmatische Lösungen und natürlich DIN-genormte Barrierefreiheit-Lösungen. Also das ist natürlich schon extrem wichtig, weil ja auch Barrierefreiheit eine Form von Willkommenskultur bedeuten kann.
Ja, Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen, damit dann auch Leute ja das einfach haben. Also die Zugänglichkeit einfach da ist, dass man da irgendwie auch sich Sachen anschauen kann oder irgendwie dabei sein kann. Das klingt sehr vernünftig und auch sehr vorbildlich. Kriegst du mit, ob das in anderen Tennisvereinen also ähnlich so gehandhabt wird, auch selbst da, wo quasi kein Rollstuhltennis angeboten wird, dass das bei anderen auch auf dem Zettel steht? Oder ist das so ein Thema, was bei vielen eher so ein eventuell nice to have wäre, aber nicht an vorderster Stelle irgendwie ganz weit oben steht?
Immer mehr kommt das. Also am Anfang, als das Projekt gestartet ist, war es immer so, dass ich auf die Vereine zugehen musste und sage, hey, kennt ihr das? Wollt ihr mal? Und irgendwann gab es so einen kleinen Kipppunkt, dass mittlerweile die Vereine eher auf mich zukommen und sich und Beratungsbedarf signalisieren. Zum einen, was also inhaltlich, was Barrierefreiheit überhaupt bedeutet. Barrierefreiheit bedeutet ja nicht nur, es gibt keine Stufen oder so, gibt es ganz viele unterschiedliche Formen von Barrierefreiheit, was Finanzierung angeht, was pragmatische Zwischenlösungen angeht. Und das ist natürlich total wünschenswert, dass irgendwann eine Selbstverständlichkeit ist, dass Tennisanlagen auch barrierefrei konzipiert werden. Bei Neubauten ist es gesetzlich ohnehin so. Ne? Also manchmal rufen mich Vereine an, hey, wir bauen eine neue Halle und wie sieht das aus und wir müssen barrierefrei so und so. Und das ist für unsere Sache natürlich zuträglich.
Britta, wie war es denn bei dir? Wie hast du denn den Verein gefunden? Also hast du einfach gegoogelt, weil du Interesse hattest oder hat dir denn jemand irgendwie nahegelegt, dass du hier gelandet bist?
Ich habe den Verein über Niklas gefunden tatsächlich. Also wir haben uns an der Sporthochschule kennengelernt und haben uns dann zum Training getroffen. Und jetzt zur Sommersaison hin war klar, wir trainieren im TC Weiden. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich auch Mitglied, damit ich dann auch eben außerhalb der Trainings natürlich mich mit anderen treffen kann, spielen kann. Und ich fühle mich da auch wohl auf den Plätzen. Es ist echt schön. Und so bin ich dann eben an den Verein gekommen.
Also musste Niklas keine große Überzeugungsarbeit leisten?
Nee, muss er nicht.
Super. Darauf gehen wir später noch näher ein, denn ich würde sagen, wir gehen dann, wenn wir mit dem Verein jetzt einigermaßen durch sind, außer ihr habt noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, okay, dann in den Karrieremodus über. Und da habe ich mir, ja, das klingt sehr hochtrabend, ihr hättet jetzt das Gesicht von Britta sehen müssen, die sich sehr freut, über den Karrieremodus zu reden.
Karriere ist wirklich das falsche Wort, glaube ich, von mir.
Noch. Wer weiß, was noch kommt.
Das ist ja bei ganz vielen im kleinen Tennis so. Hier hat niemand bisher große Karrieren hingelegt. Doch, wobei eine war dabei, die durfte schon mal, ja, oder darf aktuell in der Regionalliga spielen, aber sonst sind die meisten Leute ja auch weiter unten unterwegs. Und wir teilen das jetzt mal ein bisschen auf. Also jetzt kann sich einer immer jeweils zurücklehnen und wir machen mal eure Karriere jetzt vielleicht so bis ja, Mitte der 2010er, um mal zu gucken, okay, wie seid ihr zum Tennissport gekommen? Was habt ihr so in eurer ersten Phase irgendwie so erlebt? Und dann gucken wir danach nochmal quasi euren gemeinsamen Weg und dann werde ich dann, glaube ich, auch ganz viele Fragen los zum Thema Rollstuhltennis und alles, was dazugehört. Ja, Britta, fangen wir mal an.
Ja.
Wann hast du denn mit dem Tennis angefangen?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es ist dieser typische Fall, meine Eltern haben gespielt, meine deutlich älteren Geschwister haben gespielt und ich bin im Prinzip auf dem Tennisplatz aufgewachsen. Also ich kann mich an ganz, ganz früh erinnern, dass ich eben bei uns auf der kleinen Anlage war. Mein quasi Heimatverein hat 4 Plätze, 100 Mitglieder, ganz entspannt. Da bin ich im Prinzip mit aufgewachsen und dann habe ich, ich würde tippen, so mit 4 oder so angefangen, auch wirklich zu spielen und habe dann wirklich auch aktiv trainiert, ich würde sagen, bis ich so 13 war. Hatte auch immer viel Spaß daran und habe dann den Handballsport für mich entdeckt. Und dann wurde Handball immer mehr und Tennis immer weniger und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch aufgehört und nur noch die Mädenspiele mit meinen Mädels da gespielt, mit meinen Schwestern dann auch, das war ganz schön, aber habe eben nicht mehr trainiert.
Wenn du sagst, du hast so früh angefangen, also da war auch quasi auch gleich der Spaß offensichtlich da, auch weil die ganze Familie da war. Und
ja, auf jeden Fall.
Genau. In welchem Verein hast du angefangen?
Blau-Weiß-Grün-Ummeln in Bielefeld. Ich komme aus Bielefeld.
Ja, genau, das musst du nämlich dann auch erklären, wenn du nämlich Ummeln sagst, da
weiß
auch kein Mensch.
Genau, das weiß kein Mensch. Ich glaube, das wissen auch einige Bielefelderinnen und Bielefelder nicht, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz kleiner Club im Süden von Bielefeld, wo ich aufgewachsen bin.
Waren denn deine Familie schon immer in dem Verein oder haben die dich da quasi dann irgendwann ja dazugeholt, weil, also oder sind die irgendwann gewechselt, weil die vielleicht vorher auch woanders irgendwie gespielt haben?
Nee, tatsächlich schon immer, seit ich denken kann, sind wir da Mitgliederinnen und Mitglieder. Und ich glaube, wir haben auch immer noch alle so eine Familienmitgliedschaft und hin und wieder, wenn ich zu Besuch bin bei meiner Schwester, dann spielen wir auch ein bisschen dort und
dann habt ihr ja wahrscheinlich auch alle schon, ich würde mal sagen, einige Jahrzehnte auch zusammen. Also gibt es bei euch da irgendwie so eine Art, ja, Ehrung, irgendeine Ehrennadel, wenn jemand, ich weiß nicht, ich unterstelle mal, dein Vater oder deine Mutter haben jetzt irgendwie schon wahrscheinlich 25 Jahre mindestens zusammen, die sie in dem Verein Mitglied sind. Weißt du, ob die irgendwann mal in irgendeiner Form ausgezeichnet oder geehrt wurden? Oder?
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es es gibt nach x Jahren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Auszeichnungen, und die gab es auch für meine Eltern und ich glaube auch für meine Schwestern. Die sind nochmal ein ganzes Stück älter als ich. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Meine Mutter war aber auch ehrenamtlich sehr aktiv in dem Verein und war dann auch Vorsitzende und hat sich um viel gekümmert. Ja.
Und wann, also ich unterstelle, es wird wahrscheinlich die 25 sein, wenn man 25 Jahre Mitglied ist. Bist du noch Mitglied aktuell?
Ja.
Dann könnte es sein, dass du vielleicht auch demnächst irgendwann mal noch vielleicht
wahrscheinlich,
mit der Ehrennadel irgendwie ausgezeichnet
wirst. Es würde mich nicht wundern, wenn es nächstes Jahr an meinem 25. Geburtstag soweit wäre. Ich weiß es aber nicht.
Wurdest du gleich mehr als...
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Oder ich kann mir vorstellen, es gab schon eine Familienmitgliedschaft, in die ich dann so direkt bei der Geburt rein bin.
Ich merke schon, das ist absolut keine Wahl bei dem Thema.
Nee. Nee. Tennis und Handball wurden mir in die Wiege gelegt. Und
Handball wurde auch bei dir in der Familie gespielt?
Ja, genau. Meine Mutter hat Handball gespielt, meine Schwestern haben auch so lange gespielt, bis die eine leider jetzt körperlich nicht mehr so ganz in der Lage ist, weil das Knie kaputt ist, aber die andere spielt auch noch. Und ich habe dann bis zu meinem Unfall auch gespielt. Ja.
Gut, dann erstmal, ich werde auch zu Handball gleich noch was fragen müssen, ja, aber vielleicht noch so ein bisschen den Fokus auf Tennis. Du hast halt, bis du 13 gewesen bist, trainiert. War das ein Einzel- und Mannschaftstraining, was du jeweils genommen
hast? Ja, genau.
Kannst du dich erinnern, wie erfolgreich du warst? Also gab es irgendwie so kleinere Pokale, die du gewinnen konntest oder im Club, ja, irgendwas? Oder?
Also im Club gab es nicht viele Leute oder viele Mädels und auch, ich meine, keine Jungs in meinem Alter, als ich ein Kind war. Aber ich kann mich erinnern, ja, dass ich mal irgendwie, ich würde sagen, mit 10 bei irgendwelchen Stadtmeisterschaften gewonnen habe oder Zweite oder Dritte gewonnen bin. Aber jetzt nicht mehr, ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich meine, ich hätte mal so ein, zwei Pokale bekommen, aber kann es nicht so genau sagen.
Ist also nicht viel hängen geblieben bei...
Nee, nee. Darum ging es ja dann irgendwie auch nicht.
Ja, das ist, ich merke, das erzählen sehr viele. Also sowieso diese Erinnerungen an Kindheit und Jugend sind oft sehr, ja, verschwommen. Also das, man merkt, also man vergisst sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell, was dann irgendwie so passiert ist.
Ja.
Und das ist dann, glaube ich, völlig normal. Aber dann hast du gemeint, dann ging es dann mit 13 auch wirklich so dann mehr Richtung Handball und dann war da wirklich dann nur noch Tennis, Mädenspiele und sonst gar nichts mehr.
Ja, das habe ich ein paar Jahre so gemacht. Damit mein Heimatverein überhaupt eine Damenmannschaft melden konnte, mussten wir irgendwie alle Leute dazu kriegen, zu spielen. Und so habe ich dann noch gespielt, obwohl ich nicht trainiert habe, genauso meine beiden Schwestern. Die eine ist dann sogar eine Zeit lang aus Berlin für die Mädenspiele gekommen, damit wir irgendwie die Mannschaft zusammenkriegen, als sie da hingezogen ist.
War das eine Vierer- oder Sechser-Mannschaft?
Sechser.
Also man musste auch wirklich dann viele Leute quasi, ja, heranbekommen. Und hast dann quasi ab 14, 15 dann in den Damen dann schon ausgeholfen oder war das dann erst später, wo das kam?
Doch, habe ich auch schon, aber dann später auch nochmal, da war ich dann so, ich würde sagen 16, 17, 18, in der Zeit haben wir dann auch nochmal eine Mannschaft gemeldet und da war es dann auch nochmal, dass ich dann ausgeholfen habe.
Das war dann aber auch quasi unterste Kreisklasse ganz unten, oder?
Ja, ich meine, wir sind dann aus der Kreisklasse aufgestiegen oder so einmal. Aber ich glaube, wir haben den Aufstieg dann geschenkt, weil wir gesagt haben, wir können das gar nicht leisten irgendwie.
Aber gut, so schlecht war der dann anscheinend insgesamt nicht. Also das Gesamtpaket von der Mannschaft hat ja dann gestimmt, dass, ja, ihr zumindest da gut mithalten konntet. Also habt ihr euch auch zu Recht quasi da gemeldet. Weißt du, wie es eurem Verein heute geht? Also ist der noch, habt ihr noch eine Damenmannschaft dort bei euch? Oder?
Nein, es gibt keine Damenmannschaft mehr. Es ist schwierig. Ist ja wie gesagt ein ganz kleiner Verein, 4 Plätze, von denen 3 wunderbar sind, habe ich im Rollstuhl ausgetestet, sehr gute Plätze, einer jetzt nicht so. Aber es gibt Schwierigkeiten, also das ist einfach im Durchschnitt ein sehr alter Verein, muss man dann sagen, ne? Viele alte Mitglieder, die dann vielleicht noch irgendwie alle paar Wochen mal spielen, aber ansonsten nicht viel und ich hoffe einfach, dass es sich irgendwie hält.
Also so ein klassischer Verein, wo man sorgen muss, dass der in Anführungsstrichen ausstirbt, weil einfach, wie du sagst, Altersstruktur.
Ich befürchte ja.
Junge kommen nicht nach, weil ich vermute auch Bielefeld hat mehr als einen Tennisverein.
Ja, es gibt einige große Vereine, die dann eben natürlich für die Kinder ganz andere Sachen anbieten können und auch die Jugendlichen, wenn man dann mal ein Talent im Verein hat, dann werden die natürlich schnell abgeworben, wie das eben auch eigentlich in jedem Sport so ist.
Mhm. Gut. Aber gut, solange deine Familie noch dabei ist, ist ja noch, weiß nicht, vielleicht.
Ja, wobei auch Mitglieder, aber tatsächlich meine Schwester, die noch aktiv Tennis spielt, ist auch noch Mitglied in einem anderen Verein und spielt dort in der Mannschaft. Weil es eben, die spielt da Ü30 Damen, also 30er Damen und sowas gibt es dann auch nicht bei uns im Verein. Also sie hatte gar keine Möglichkeit dann zu spielen.
Wie hat das denn damals funktioniert, wo du Handball und Tennis betrieben hast? War das so eine Sache, wo sich oft auch die Spiele überschnitten haben oder konntest du wirklich, keine Ahnung, Sonntag Handball, Samstag Mädenspiele und du warst quasi am ganzen Wochenende immer sportlich eingebunden, um halt ja erfolgreich für deine Mannschaft irgendwie aufzulaufen?
Ich meine, dass es meistens gepasst hat, genau wie du es gerade beschrieben hast. Samstags in der Regel Handball, sonntags morgens hatten wir die Mädenspiele Tennis. Und wenn es sich überschritten hat, war damals aber klar Handball bei mir die Priorität.
Wie hoch hast du Handball gespielt?
Verbandsliga.
Also schon, das ist die wievielthöchste Liga, kannst du sagen?
Fünfthöchste Liga.
Okay, also dass an der Handball ja ein Massensport ist und die fünfthöchste Liga ist dann schon ein Niveau, was doch...
Ja, genau. Also man hat schon ordentlich trainiert und so, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man da irgendwie Kohle verdient oder sonst was. Aber ich habe viel Energie da reingesteckt, auch im Verein und so. Das hat mir einfach Spaß gemacht.
Und wahrscheinlich, wenn wir gegeneinander Handball spielen würden, würdest du besser sein als ich.
Wahrscheinlich.
Trotz meiner vielleicht Größenvorteile oder was weiß ich, was ich noch irgendwie auf meiner Kraft, die ich eventuell habe oder nicht, wobei, naja, so kräftig sehe ich nicht aus. Ja, gibt es denn irgendeine Sache, die beim Handball und Tennis sich, also sagen wir mal, widerspricht, die irgendwie schlecht tut? Also ist zum Beispiel das Rennen beim Handball irgendwie schlecht fürs Rennen beim Tennis oder das Werfen beim Handball, tut das irgendwie der Technik schlecht beim Tennis oder kann man das recht widerspruchsfrei auch betreiben?
Ich glaube ganz im Gegenteil, es gibt viele Sachen, die sich so überschneiden. Ich kenne auch sehr viele Leute, die Tennis und Handball spielen. Einmal ist die Ausdauerbelastung eine ähnliche, man hat eher Intervalle. Also im Handball, ich stehe hinten in der Abwehr, da bewege ich mich ein bisschen natürlich, aber dann sprinte ich nach vorne, dann stehe ich da erstmal. Also zumindest auf der Position, wo ich gespielt habe, war das so. Das gilt nicht für alle Positionen. Aber das heißt, ich bin gesprintet und dann habe ich erstmal gestanden und hatte Pause. Und so ist es ja letztendlich beim Tennis auch. Ich spiele meinen Ballwechsel und dann habe ich ja erstmal ein bisschen Pause. Das heißt, das war schon mal relativ ähnlich. Und auch die Wurfbewegung beim Handball ist ja schon für den Schlag und zum Beispiel auch für den Aufschlag förderlich. Was die Belastung angeht.
Ich würde intuitiv sagen auch, ja, das ist ja gefühlt ein ähnlicher Bewegungsablauf. Das ist nicht ganz ähnlich, aber zumindest holst du auch von hinten irgendwie Schwung.
Und ja, mir wurde beim Handball immer gesagt, ich werfe wie ein Tennisaufschlag. Und dann wurde mir beim Tennis gesagt, ich schlage auf wie eine Handballerin. Also,
Da musst du jetzt schon mal vorgreifen, Niklas, ist das immer noch so? Hat sie immer noch einen Handballaufschlag oder ist der inzwischen mehr tennislastig?
Wir probieren, dass er sehr tennislastig wird. Ne? Wir müssen noch ein bisschen umstellen, so, weil Britta jetzt aus dem Sitzen aufschlägt und nicht mehr aus dem Stehen. Es sind auch einfach andere Biomechaniken, die da abgegriffen werden. Aber generell auch aus Sicht der Sportwissenschaft ist es total sinnvoll, wenn Kinder von möglichst früh an möglichst viele unterschiedliche Bewegungserfahrungen sammeln, inklusive Fangen und Werfen. Und wenn da jemand ins Tennistraining kommt mit Handball-Background, ist das ein super Vorteil,
ja. Ja, dann, jetzt muss ich mal Zettel umdrehen, weil das habe ich mir hier alles aufgeschrieben. Also, genau, dann hast du ja doch ein recht sportgeprägtes Leben quasi gehabt, aber dich dann auch entschieden, wie man es schon ein bisschen, glaube ich, rausgehört hat, auch Sport zu studieren oder was, genau, das ist, glaube ich, auch schon gemeint bei der Vorstellung, dass du Sport studierst.
Ja, genau, ich studiere Sportmanagement und Kommunikation, schimpft sich das, und ja, das mache ich seit 2017. Genau.
Und jetzt auch jetzt seit 2017, das heißt, du bist schon einigermaßen drin. Gibt es da auch ein, sagen wir mal, Berufsziel, was da schon irgendwie dahinter steckt, wo sich das schon langsam rauskristallisiert? Also gut, ich weiß, als ich 3 Jahre studiert habe, wusste ich noch gar nicht, auf was es hinausläuft. Das kam dann erst so 1-2 Jahre nochmal später. Aber gibt es bei dir denn schon irgendwie eine Richtung oder ist es bei dir sogar so, dass du nach einem Bachelor vielleicht sogar schon anfängst zu arbeiten?
Ja, mein Plan ist, nach dem Bachelor anzufangen zu arbeiten. Das zieht sich, also mein Bachelor wird nicht in Regelstudienzeit beendet werden, dann müsste ich nach diesem Semester fertig sein. Das ist nicht so ganz realistisch. Ich habe ja dann nun auch 2 Semester ausgesetzt ungefähr, aber mein Plan war und ist eigentlich immer relativ klar. Das hat sich jetzt schon noch mal so ein bisschen geändert die letzten Monate, aber eigentlich war mein Ziel, im Handball zu arbeiten, beziehungsweise in einem Handballverein, in der Geschäftsstelle. Das habe ich auch neben dem Studium gemacht, als Werkstudentin im Marketing. Das war eigentlich schon immer so mein Plan. Davon bin ich jetzt auch nicht ganz weg, aber kann mir auch andere Sachen vorstellen.
Könnte das auch Tennis werden, irgendwas in die Richtung?
Es könnte auch in die Richtung Tennis gehen, das ist schon so. Also je mehr ich mich jetzt damit beschäftige, desto besser kann ich mir das auch vorstellen. Oder in eine politische Richtung zu gehen, weil mich das schon immer interessiert hat, ja.
Dann, doch, ich muss noch eine Tennisfrage irgendwie loswerden, die ich eigentlich mal gerne irgendwie so noch loswerde. Gibt es denn sowas wie, also ich nenne es mal so ein Spiel des Lebens oder irgendeine Sache, die dir besonders prägnant in Erinnerung ist aus deiner Tenniskarriere? Oder ist es dann wirklich so gewesen, ja, du hast notgedrungen irgendwie noch irgendwie mitgespielt und das einfach so mitgeschliffen und selbst, weiß ich nicht, der Moment des Aufstiegs ist nicht mal so in besonderer Erinnerung gewesen, wo ihr vielleicht mal nach oben gegangen seid?
Also das Spiel des Lebens nein, aber ich kann mich an eine relativ erfolgreiche Saison erinnern, wo ich mit meinen beiden Schwestern und noch ein paar anderen Mädels, mit denen ich eben auch angefangen habe zu spielen und lange trainiert habe, eine wirklich witzige Saison gespielt habe einfach. So zusammengewürfelt, irgendwie es geschafft, eine Damenmannschaft zu melden und es hat echt Spaß gemacht. Da kann ich mich gut dran erinnern und das war echt schön.
Also eher dann dieses soziale Miteinander.
Ja, genau, ja. Auch meine Schwestern zu sehen, weil dadurch, dass die älter sind, die sind dann auch irgendwann weggezogen, habe ich sie weniger gesehen und so und dann diese Saison da nochmal zu spielen, war echt schön.
Verstehe, gut, das ist doch super und da würde ich dann, du willst noch irgendwas zu deiner Karriere im Tennis irgendwie erzählen, was ganz wichtig ist, wobei ich merke schon, der Fokus war.
Ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
Dann nachher kommen noch ein paar andere Tennisfragen, da vielleicht kommt es dann nochmal die eine oder andere Erinnerung, die dann vielleicht auch nochmal irgendwie losgewerden muss, losgeworden werden muss, nein, keine Ahnung. Ich würde mit Niklas einfach mal weitermachen und jetzt mal ihn so ein bisschen löchern, wie dann seine Karriere so verlaufen ist. Und auch da anfangen, ja, wie alt warst du, als du zum Tennis gekommen bist?
Ich habe ein bisschen später mit Tennis angefangen als Britta. Und zwar mit 9, also muss so um 2000 gewesen sein. Komme auch aus einer Tennisfamilie, also mein Vater hat schon Tennis gespielt, damals super sportlicher Typ. Mein Vater, mit dem kann sich auch jetzt mega gut an die Grundlinie stellen und 5 Stunden lang Vorhand Cross spielen. Der hat auch eine bessere Kondition als der Rest der Familie. Meine Schwester hat dann mit Tennis angefangen. Die ist 3 Jahre jünger als ich. Auch eine super talentierte Frau, was Sport angeht. Sie studiert übrigens auch an der Sporthochschule in Köln. Was super schön für mich ist, dass meine Schwester in der gleichen Stadt wohnt. Genau, und dann habe ich kurz nach meiner Schwester auch mit Tennis angefangen. Im Wilhelmshavener Tennis- und Hockeyclub sind wir groß geworden. Ich habe vorm Tennis erstmal ganz viel ausprobiert, von Touren war, glaube ich, sogar mal beim Handballtraining, irgendwann als 5-Jähriger oder so, Fußball, und bin dann aber zunächst im Kampfsport gelandet, habe mit 5 angefangen mit Jiu-Jitsu und das auch super intensiv gemacht, bis ich so 15, 16 war, parallel zum Tennis.
Und ab 15, 16 kam dann der Fokus mehr auf Tennis oder was ist dann passiert?
Ja, ganz genau. Also ich hatte im Kampfsport kamen so ein paar mehrere Faktoren zusammen. Ich hatte auf einem Wettkampf eine Verletzung, Trainerwechsel, andere Prioritäten, wenn man irgendwie heranwächst. Habe im Tennis damals auch schon immer viel Training gegeben, so seit ich 12, 13 bin, immer Kiddie-Gruppen übernommen oder bei Camps und so mitgeholfen. Ja, und musste mich dann irgendwie entscheiden und die Entscheidung ist dann gegen Jiu-Jitsu gefallen, wegen Verletzungen, Trainerwechsel, im Verein haben sich ein paar Sachen geändert, obwohl das, wie gesagt, bis dahin ein riesen Bestandteil meines Lebens war, der mich auch sportlich und auch leistungssportlich sozialisiert hat.
Du hast gerade gesagt, angefangen hast du im Wilhelmshavener Tennis- und Hockeyclub.
Genau.
Und du hast vorhin schon so ein bisschen über den familiären TC Weiden geredet und ich unterstelle mal, so ein Wilhelmshavener Hockey- und Tennisclub, das klingt nach diesem Elitären, was du vielleicht gar nicht so magst. Ist das so? Oder, also ohne, dass du jetzt bei dem Verein lästern sollst, aber sobald das Wort Hockey in diesen Tennisverein auftaucht, habe ich immer ein spezielles Bild irgendwie so vor Augen. Mhm. War das so ein Verein oder ist das so ein Verein oder willst du dich dazu lieber nicht äußern?
Doch, ich kann mich sehr gerne dazu äußern, weil ich zu dem Verein eigentlich nur Positives verlieren kann. Also es gibt in Wilhelmshaven auch einen anderen Tennisclub, der vielleicht probiert, sich so einen kleinen elitären Nimbus zu verleihen. Das ist aber gar nicht möglich in Wilhelmshaven. Also auch in Wilhelmshaven gibt es Menschen, die sich selber für High Society halten, ne? Aber letzten Endes ist gerade der WTHC auch ein sehr in der Jugend engagierter, ein sehr familiärer Tennisverein. Jahrzehntelang Top-Jugendwarten, super engagierter und auch hochqualifizierter Vereinstrainer dort, bei dem ich auch Tennis gelernt habe, der jetzt übrigens auch durch mich Rollstuhltennistraining gibt, also haben wir da auch so eine kleine Wechselwirkung. Nach wie vor zum Beispiel sind meine Schwester und ich in den niedersächsischen Sommerferien immer Teil des WTHC Tenniscamps. Wir haben da selber schon als Kinder mitgemacht, als Kids irgendwie auf der Anlage gezeltet und sind dann irgendwann Trainerinnen und Trainer geworden und probieren das auch nach wie vor selbst durch die Entfernung und das Studium zu realisieren. Also ein toller Verein da, der WTHC in Niedersachsen.
Ja, und was hast du denn da so vorzuweisen an Erfolgen? Also das muss ich jetzt auch so fragen, wie lief denn dann so quasi deine, sagen wir, Tenniskarriere an? Also hast du auch Maiden-Spiele oder Turniere mitgemacht? Und vielleicht auch die Frage, heißt es in Niedersachsen auch Maiden-Spiele oder sagt man da Punktspiele?
Wie ist genau, ja, in Niedersachsen sagt man Punktspiele. Als ich hierher gezogen bin, wusste ich erstmal gar nicht, was Maiden-Spiele sind. Ja, klar, also von Anfang an direkt durchgestartet, ne, mit Junioren, Teams, alle Kategorien durch, auch super Jungs, mit denen ich heute ab und zu noch Tennis spiele, wenn ich mal in Wilhelmshaven bin oder die unterschiedlich verteilt sind. Einer von den Jungs, mit denen ich immer gespielt habe, wohnt jetzt in Berlin, spielt bei den Zehlendorfer Wespen. Wusste ich gar nicht, den habe ich letztes Jahr zufällig bei den German Open, Deutschlands größtem Rollstuhltennisturnier, da auf der Anlage getroffen. Und auf einmal steht dieser Typ neben mir und sagt, was machst du denn hier? Ja, hier, ich spiele hier Tennis, ja, ich bin hier Rollstuhltennismäßig und so. Also eine gute Community nach wie vor. Die Jungs, mit denen ich damals gespielt habe und dann alles durch bis in den Herrenbereich sozusagen. Parallel dann immer, wie gesagt, zum Jiu-Jitsu, das ich sehr leistungssportlich gemacht habe, auch mit Wettkämpfen am Wochenende und so. Und dann mit Tennis unter einem Hut. Also echt ganz, ja, Sport war immer ein großer Teil unserer Familie.
Weißt du, wie viele Tage du quasi pro Woche dem Sport dann gewidmet hast und in der Jugendhochzeit? Also war es da wirklich so täglich oder 5 Tage die Woche? Also wie oft warst du unterwegs oder auf dem
Platz? Ja, im Grunde genommen jeden Tag. Also irgendwie mit 5 bis 6 Mal die Woche Training in den beiden Sportarten plus Wettkämpfe, Medenspiele, Punktspiele dort. Also ja, klar, war schon ein essentieller Bestandteil.
Und wie hoch hast du gespielt?
Tennis haben wir immer dann so Verbandsliga gespielt.
Also auch ein angemessenes Niveau, also nicht ganz, ganz unten, sondern schon ganz gut mitgehalten mit den, ja, sagen wir mal, höheren Ligen irgendwie, wo du dabei warst.
Ja, genau. Also ich hatte für mich nie, also als Kind dann natürlich auch irgendwie so Turniere gespielt und so, wenn man Bock hatte. Meine Schwester sogar noch ein bisschen mehr als ich, die ist irgendwie da in, keine Ahnung, 12-fache Bezirksmeisterin, U8 bis U15 oder was. Und wir haben schon viel Tennis gespielt, wir haben auch immer gut Tennis gespielt, noch heute irgendwie, ich weiß wohl, wie eine Vorhand und eine Rückhand funktioniert. So.
Genau, du bringst es ja auch Leuten bei, von daher.
Das, ja, genau.
Spielt deine Schwester dann immer noch?
Genau, meine Schwester spielt immer noch Tennis, auch nebenbei, aber auch irgendwie ambitioniert hier bei Lese, Grün-Weiß in Köln, also in zwei unterschiedlichen Vereinen, auch wohnortbedingt. Und ich spiele auch nach wie vor gerne mit der Tennis, weil sie für Damen-Tennis einen relativ aggressiven Stil spielt, ohne dass ich sagen will, dass Damen kein aggressives Tennis spielt, aber mit der kannst du auch super bei einer hohen Geschwindigkeit Tennis spielen. Das macht Spaß.
Besiegt sie dich regelmäßig oder wie läuft das, wenn ihr mal ein Match gegeneinander spielt?
Gute Frage. Meistens trainieren wir tatsächlich sehr akribisch miteinander, rhythmische Geschichten oder Spielzüge und machen dann nur zum Schluss irgendwie jeder nochmal 3 Aufschlagspiele oder so. Aber wie gesagt, mit der kannst du super spielen. Und Doppel kann man zum Beispiel auch mit der ganz gut spielen, weil sie auch einen guten Volley spielt.
Ja. Gibt es denn hier in der Gegend oder für euch irgendwie so Mixed-Turniere, die ihr auch öfters miteinander schon mal mitmachen konntet? Oder ist, weil Mixed ist ja nicht so eine Sache, die großartig gefördert wird und auch wo großartig viele Turniere sind. Aber gab es schon mal, dass ihr quasi als dynamisches Duo miteinander irgendwo auftreten konntet und Erfolge vorweisen könnt?
Ja, wir haben tatsächlich dann mal so bei so Jux-Turnieren, vor allen Dingen auch in Wilhelmshaven früher zusammengespielt. oder auch sie im Mix mit unserem Vater oder ich im altersklassengemischten Doppel mit unserem Vater. Und dann organisieren wir, also meine Schwester arbeitet mittlerweile auch mit im Tennis für alle Projekt, gibt dort auch Blindentennistraining. Und ja, weil ich weiß, dass sie eine gute und zuverlässige Trainerin ist, kann ich sie, bin ich froh, dass ich immer auf sie zurückgreifen kann bei Events. Jedes Jahr im Oktober organisieren wir hier in Köln die Tennis für alle Championships. Und das ist sozusagen ein inklusives Mixed-Turnier. Also da spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung unterschiedlicher Art, im Rolli, mit Seh-, Hörbeeinträchtigung, mit geistiger Beeinträchtigung, zusammen mit Tennisspielerinnen und Spielern ohne, ich sag mal, diagnostizierte Beeinträchtigung. Und genau, und da spielt sie dann auch immer mit und dann stehen wir manchmal sogar auch zusammen auf dem Platz.
Okay. Du bist ja dann dem, hast es ja auch schon ein bisschen auch angedeutet, dem Tennis ja auch, sagen wir mal, jobmäßig irgendwie verbunden geblieben. A, du hast sehr früh bereits Training gegeben und gibst ja auch heute noch Training. Und B, ja, musst du vielleicht mal sagen, wo wir uns hier getroffen haben, denn wir sind hier nicht beim TC Weiden, wie ich das sonst gerne mache, wenn ich mal irgendwo ja Leute live vor Ort interviewe, sondern wir befinden uns wo?
Wir sitzen hier im Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport. Es ist ein An-Institut der Deutschen Sporthochschule, das zu anderen Teilen auch von der Gold-Krämer-Stiftung subventioniert wird und geführt wird. Und bei dieser Gold-Krämer-Stiftung arbeite ich sozusagen mein Hauptjob und hier leite ich das Projekt eben Tennis für alle.
Wie bist du denn hier reingerutscht oder rangekommen? Also das ist ja auch eine Sache, die hat sich ja wahrscheinlich nicht, wo du hast was studiert, oder?
Genau, ich habe Lehramt studiert, Sport an der Sporthochschule und Deutsch an der Uni in Köln. Habe 2011 angefangen, 2017, 18 mein Master beendet und promoviere aktuell an der Sporthochschule im Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft, aber eher methodisch zu einem soziologischen Thema. Ich untersuche Rahmenbedingungen, die fördern oder vielleicht sogar behindern, dass Menschen mit Behinderung im organisierten Sport ankommen können. Also hier gibt es irgendwie thematisch natürlich auch eine große Schnittmenge, die ich mir da geschaffen habe. Und wie gesagt, schon immer Tennistraining gegeben. Auch als ich nach Köln gezogen bin, habe ich zunächst mal für eine tolle Kindertennisschule hier in Köln lange Zeit gearbeitet, bin dann mehr oder weniger per Zufall in einem Mailverteiler gelandet, über den eine Rollstuhltennis-Hobbytruppe in Köln einen neuen Trainer, eine neue Trainerin gesucht hat und dann habe ich mich bei denen zurückgemeldet und habe gesagt, hey Leute, ich habe bisher keine Berührungspunkte mit Sport von Menschen mit Beeinträchtigungen, finde diese Rollstuhltennis-Sache aber mega spannend und wenn ihr euch darauf einlassen würdet, dann können wir das gerne zusammen Learning by Doing mäßig herausfinden.
Ich muss jetzt mal die erste naive Zwischenfrage stellen. Ist es gewünscht, dass man mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung sagt? Weil ich sage immer Menschen mit Behinderung, aber du sagst jetzt ganz oft Menschen mit Beeinträchtigung.
Ja, da bist du auf jeden Fall schon mal politisch korrekter unterwegs als der Großteil der Bevölkerung oder auch der Medienlandschaft. Genau, nein, Menschen mit Behinderung ist völlig in Ordnung. In einem soziologischen oder in einem wissenschaftlichen Kontext nutzt man eher den Beeinträchtigungsbegriff, um nochmal darauf hinzuweisen, dass eine Behinderung kein reines medizinisches Defizit ist, sondern aus unterschiedlichen Wechselwirkungen besteht. Also man hat möglicherweise eine körperliche Beeinträchtigung, die man mitbringt, wenn man nicht so gut laufen kann. Aber behindert werden kann man auch dadurch, wenn zum Beispiel die Bahnstation nicht barrierefrei ist oder wenn ein Tennistrainer, eine Tennistrainerin sagt, nee, ich habe gar kein Interesse mit dir Tennis zu spielen, dann werde ich da extern behindert. Und deswegen nutzt man diesen Beeinträchtigungsbegriff.
Das ist gut, da habe ich hier schon mal das Erste dazugelernt. Aber ja, da ist, ihr merkt, also ich muss diese Fragen hier loswerden,
damit dann gut, ein paar Sachen
gelernt werden. Ja, also das heißt also gut, du hast angefangen Lehramt zu studieren, wahrscheinlich auch mit dem Vorhaben, dass du Lehrer werden wolltest, aber hast dann so auf dem Weg dann irgendwie durch diese Tätigkeit gemerkt, dass du vielleicht auch auf was anderes Bock hast. Das heißt, du hast auch dann kein Referendariat gemacht, sondern bist quasi dann nach dem Master dann hier quasi eingestiegen, wo wir jetzt sind in dieser Stiftung.
Genau, also Tennis für alle ist gestartet da 2013 so als Studierenden-Nebenjob. Da habe ich das so nebenbei gemacht, vielleicht 5-6 Wochen in der ersten, 5-6 Stunden pro Woche in der ersten Zeit plus halt am Wochenende so Camps und so Geschichten. Und dann wurde es immer größer und wir haben immer weitere Kreise gezogen mit dem Projekt, arbeiten da ja mittlerweile auch bundesweit und mit dem Deutschen Tennisbund und dem Deutschen Behindertensportverband, dem Deutschen Gehörlosensportverband und Special Olympics zusammen. Sind sozusagen so ein bisschen zum Knotenpunkt geworden für diese Thematik Teilhabe im Tennis in Deutschland. Und ja, im Grunde genommen ist Lehramt für mich nach wie vor gar nicht ausgeschlossen, weil ich mega gerne unterrichte, auch jetzt an der Sporthochschule mit den Studierenden arbeite ich super gerne zusammen, ich stehe super gerne auf dem Platz und ich liebe auch mein zweites Fach Deutsch, also nach wie vor. Und nichtsdestotrotz habe ich mich erstmal dazu entschieden, nach Beendigung des Studiums noch ein bisschen an der Universität zu bleiben, halt zu forschen, weil mir auch wissenschaftliches Arbeiten viel Spaß macht. Aber das Referendariat werde ich, denke ich, noch einschieben, um mir zumindest die Tür offen zu halten, irgendwann zu sagen, Freunde, jetzt geht der Niklas doch in die Schule.
Britta, wäre Lehramt jemals für dich eine Option gewesen?
Nee, ich habe da drüber nachgedacht. Ich weiß, dass meine eine Schwester auch nach dem Abi drüber nachgedacht hat. Habe es dann aber nicht gemacht. Ich kann es mir auch nach wie vor nicht vorstellen. Ja, vielleicht jetzt eher als nach dem Abi. Ich glaube, nach dem Abi war ich einfach froh, wenn ich nichts mit Kindern zu tun haben muss und einfach mal da raus bin aus der Schule. Das ist jetzt aber ja auch schon ein bisschen her. Aber ist für mich eigentlich nicht wirklich eine Option.
Nee, war für mich auch nie eine Option. Ich bin auch nicht derjenige, der gerne dann vor den Schülern da irgendwie Sachen erklären darf oder soll. Und bin auch ganz froh, da wo ich gelandet bin, dass ich das mache. Ja, also genau. Dann dieses Tennis für alle Projekt. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das auch so, also nicht unbedingt klein ist. Also ist das so wirklich, sagen wir mal, wenn ich jetzt nach Tennis für Menschen mit Beeinträchtigungen suche, dann komme ich wahrscheinlich zuerst bei Tennis für alle an. Oder gibt es da irgend noch ein anderes Projekt, was, ich will sagen, Konkurrenz ist, aber was vielleicht auch nochmal eine ähnlich große Strahlkraft vielleicht irgendwie hat?
Also Konkurrenzen gibt es in dem Bereich im Grunde genommen keine. Intern, international, im Bereich Leistungssport natürlich so. Ich arbeite auch mit einigen Trainerinnen und Trainern zusammen, die schon lange in dem Bereich unterwegs sind. Und die berichten zum Beispiel spannenderweise, dass es am Anfang im Rollstuhltennis so war, so nach Each One, Teach One Prinzip. Immer wenn jemand was Tolles herausgefunden hat, schau mal, das klappt total gut, die Übung und so. Probier das auch mal aus. Da wurde noch ganz viel miteinander geteilt. Mittlerweile ist das Feld so professionalisiert und spezialisiert, dass man seine Trainings-Secrets nicht mehr unbedingt mit der Konkurrenz, mit der internationalen Konkurrenz teilt. Aber nein, also hier in Deutschland, ich gebe ganz viele Fortbildungen für Trainerinnen und Trainer und teile super gern alles, was bei mir klappt. Weil es da auch kein Patentrezept gibt, weil jede Beeinträchtigung unterschiedlich ist. Also nicht jeder Mensch in Deutschland, der, sagen wir, die erzählt, er würde 3% sehen, Sehrest haben, sieht genau gleich 3%. Für den einen, der hat vielleicht einen Tunnelblick und sieht 3% scharf in diesem Tunnel und alles andere gar nichts. Der andere hat das komplette Gesichtsfeld, aber sieht nur 3% Schärfe insgesamt. Einige haben Hell-Dunkel-Wahrnehmung, einige können nur Kontraste sehen. Der eine sieht oben rechts, der andere unten links und so weiter und so weiter. Und deswegen kann man gar keine Schablone anlegen und sagen, so bringe ich jetzt jemandem Tennis bei. Was man übrigens auch nicht tun sollte bei Menschen ohne diagnostizierte Beeinträchtigung. Und deswegen gibt es im Grunde genommen keine Konkurrenz. Es gibt ein paar andere tolle Projekte, die jetzt auch immer mehr entstehen. Ich will aber eigentlich raus aus dieser Projektblase, ne? Also aus dieser reinen Welt des Behindertensports raus in jeden normalen Tennisverein. Also eigentlich sollte es irgendwann so eine kleine Traum- oder Zielvorstellung oder die Vision hinter dem Projekt, dass wir überflüssig werden, ne? Und dass es irgendwann selbstverständlich ist, dass im TC so und so und im TSV so und so halt auch Menschen mit Beeinträchtigungen ganz normal ihren Platz haben.
Ja, da hast ja, Britta, du ja schon erzählt, du hast ja auch bei deinem ersten Verein schon mal probiert, irgendwie da auf dem Platz auch Rollstuhltennis zu spielen. Gut, man kannte dich natürlich, man wusste auch irgendwie, wer da irgendwie jetzt kommt, weil du da regelmäßig auch schon gespielt hast. Wie problemlos war das denn so bei dir möglich? Also konntest du einfach, was wir schon hatten, hier Barrierefreiheit, konntest du einfach auf dem Platz irgendwie rauf und Bälle schlagen oder hast du auch schon dann gemerkt, dass da doch ein Unterschied ist zu vielleicht anderen Vereinen zum TC Weiden, wo da schon ein paar mehr Fortschritte gemacht wurden?
Also ich war letztes Wochenende mit meiner Schwester, meinem Schwager und den Kids auf dem Platz, wir waren die Einzigen da, also von daher, das war schon mal kein Problem. Und man kann auf den Platz drauf fahren im Prinzip mit dem Auto, darf man halt eigentlich nicht, eigentlich soll man nur einen Parkplatz parken, aber ich darf das dann, das ist kein Problem, habe da auch einen Schlüssel und kann mich dann da hinstellen mit meinem Auto und da ist alles barrierefrei zu den Plätzen hin, ins Clubhaus und die sanitären Anlagen sind so ganz kleine Stufen. Ich habe nun das Glück, dass ich auch laufen kann, deswegen ist das kein Problem für mich. Da wird es aber sicherlich auch eine Lösung geben mit einer kleinen Rampe oder so, weil es ist jetzt utopisch zu sagen, so ein kleiner Verein hat Geld übrig, um wirklich ganz barrierefrei zu werden. Ne? Aber ich kann da wunderbar spielen.
Also auf dem Platz quasi kein Problem irgendwie.
Nein, gar nicht. Und dann ja, die Plätze sind astrein.
Außer der
Vierer.
Es ist immer der mit der letzten Nummer, der immer der verfluchte Platz ist, wo keiner aufrüstet.
Ja, toll, und den kriegt dann der Trainer.
Genau so ist es. Ja, dann, genau, also Tennis für alle, man hat schon ein bisschen rausgehört, also das Spektrum ist halt nicht nur Rollstuhltennis, es geht auch um Blindentennis, es geht auch um Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, also da ist wirklich auch auch du erlebst quasi auch in diesen Projekten, die du jetzt irgendwie noch oft hast, auch die komplette Bandbreite, was da irgendwie, also die Menschen, die da irgendwie auftauchen.
Ganz genau, also die Keimzelle des Projekts ist halt diese kleine Rollstuhltennis-Breitensportgruppe, über die auch mein Einstieg damals stattgefunden hat. Denn diese Rollstuhltennistruppe, die sich wie gesagt 5-6 Wochenenden im Jahr getroffen hat und dafür den Trainer gesucht hat, die wurde damals schon von der Goldkrämer-Stiftung unterstützt. Und dann haben die halt irgendwie mitgekriegt, was ich da für eine Arbeit mache mit denen auf dem Platz und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Projekt zu übernehmen. Und dann hat sich für uns in den Gesprächen und in den Ansprüchen, die wir an das Projekt entwickelt haben, relativ schnell herausgestellt, dass wir das ausweiten wollen. Rollstuhltennis ist den Menschen am meisten ein Begriff, weil es halt auch eine paralympische Disziplin ist, wird bei den Grand Slams gespielt, wie gesagt, im Sportstudio oder so, dann mal gezeigt, wenn Paralympics sind und so Geschichten. Aber auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind halt eine riesen Zielgruppe in allen Schulen und so weiter und so weiter. Und deswegen war für uns klar, lass uns AGs machen mit Förderschulen, lass uns irgendwie die Kids auf den Platz kriegen. Und deswegen, bei uns ist jeder willkommen.
Seid ihr da in Deutschland die Ersten, die das auch so weit ausgeweitet haben? Oder jetzt, ich frage mal ganz blöd, seid ihr in der ganzen Welt oder in Europa einer der Ersten, die das so ausgeweitet haben? Oder ist Blindentennis auch in anderen Ländern bereits ein Thema gewesen? Weißt du das?
Also wir haben tatsächlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, wenn es um die Breite geht. Also dass wir wirklich mit allen Beeinträchtigungen simultan arbeiten. Es gibt immer wieder auch, ich sag mal, Projekte, die entstehen aus einer Privatinitiative, aus betroffenen Sicht. Du bist irgendwo in einem Tennisverein, Eltern, die dort Mitglied sind, bekommen ein Kind mit Beeinträchtigung und dann entsteht erst in diesem Verein das Bedürfnis, ach Mensch, das gibt's ja auch. Und auf einmal haben wir da die Paula, die halt irgendwie im Rolli sitzt, ne? Oder Trisomie 21 hat, also eine geistige Beeinträchtigung oder so. Und dann merken die Leute, was überhaupt noch so rechts und links von Angie Kerber und Alex Zverev so passiert. Ja. Was ja auch irgendwo dein Anliegen ist, ne?
Ja. Genau.
Und deswegen gibt's natürlich tolle Initiativen seit Jahren, seit Jahrzehnten in Deutschland. Plus diese exklusiven oder separierten Geschichten. Also natürlich kümmert sich der Deutsche Gehörlosensportverband auch um Gehörlosentennis. Aber dass es da jetzt ein Projekt gibt, dass es dort Trainerinnen und Trainer gibt, also auch in meinem Trainerinnen- und Trainerteam, die tatsächlich mit allen Beeinträchtigungen umzugehen wissen, die da entsprechend methodisch geschult sind, das Know-how haben und die Offenheit und den Mut, die Kreativität haben, das ist möglicherweise ein Alleinstellungsmerkmal, auch international. Also da, wo ich rumkomme und Trainerinnen und Trainerkolleginnen und Kollegen treffe, die sind dann vielleicht auch spezialisiert, neben dem regulären Tennis von Menschen ohne Beeinträchtigung auf zum Beispiel eine weitere Disziplin, die geben dann halt noch Blindentennis oder Rollstuhltennis. Aber Leute, die mit allen Beeinträchtigungen arbeiten, gibt es relativ selten. Obwohl das, und da schließt sich wieder der Kreis, im Grunde genommen ja für jede Trainerin, für jeden Trainer irgendwann normal sein sollte. Weil die einzige Voraussetzung ist, da kommt jemand, der hat Bock auf Tennis. Und dann ist ja Wurst, ob der rollt oder läuft oder gut sieht oder nicht gut sieht.
Ob die Vorhand schlecht oder gut ist. Man arbeitet an dem, was man halt arbeiten kann.
Ja, und, ganz genau.
Dann sucht man halt entsprechend die Möglichkeiten, den Menschen irgendwie da voranzubringen bei dem, was er irgendwie erreichen möchte.
Ja, richtig. Und auch im Bereich von Tennisspielerinnen und Spielern ohne Beeinträchtigung, da kommt ja auch mal jemand, der eine kaputte Schulter hat oder ein kaputtes Knie oder so. Und den jage ich ja auch nicht wie wild über einen Platz wie meine erste Herrentruppe, die ich trainiere. Sondern muss ja auch da individuell gucken, wie kann ich aus jeder das optimale Bildungspotenzial oder das optimale Tennispotenzial inklusive viel Spaß herausholen, ne?
Kommt da was in der, also ich vermute fast, wenn man jetzt die C- und B-Trainer-Ausbildung irgendwie beim Deutschen Tennisbund irgendwie macht, da kommt wahrscheinlich auch nichts dran vor von den Lehrinhalten. Oder ist das irgendwie auch mal am Rande Thema, dass man da irgendwie auch beigebracht bekommt, dass eigentlich ja jeder trainiert werden kann?
Ja, das Bewusstsein dafür wird größer, ne? Also die C- und B-Trainerausbildung in Deutschland ist ja Sache der Landesverbände. Das heißt, es wird nicht zentral beim DTB ausgebildet, sondern jeder macht seinen Schein halt bei sich im Landesverband. Und da können die dann anhand der Richtlinien des DOSB für einen C-Trainer tennisspezifische Inhalte schaffen. Und wenn du dann jemanden bei dir im Lehrteam hast, der größte Mensch für Videoanalyse ist, dann wird dort halt Videoanalyse behandelt. Mittlerweile passiert es aber immer häufiger, dass ich von den Landesverbänden eingeladen werde, um auch das Thema Teilhabe und Vielfalt oder Inklusion im Tennis dort zu thematisieren. Was für mich super ist, weil dort ja Multiplikatoren auflaufen. Weil der Trainer, die Trainerin im Verein ist die Schnittstelle. Alle Mitglieder kennen den Trainer und die Trainerin. Und der Vorstand kennt auch den Trainer und die Trainerin. Und wenn der mit einer Idee reinkommt und sagt, ich war da auf einer Fortbildung bei so einem verrückten Typen und der hat gesagt, wir können auch Rollstuhltennis spielen, dann ist das für mich natürlich ein Glücksgriff.
Eine Frage dann noch insgesamt zu den Leuten, die diesen Sport dann in irgendeiner Form machen wollen. Wie viel läuft denn da so an Anfrage auf? Also hat man, weiß nicht, jeden Tag eine E-Mail im Postfach, wo dann wieder gesagt wird, hier, ich habe jemanden, der irgendwie Interesse hat, den und den Sport zu betreiben und wir suchen irgendwie Anknüpfungspunkte, um jemanden mit der und der Beeinträchtigung unterzubringen? Oder also wie groß ist der Bedarf irgendwie gerade? Also merkt man auch, dass der wächst oder dass da mehr Andrang irgendwie kommt? Dann kriegst du das irgendwie mit?
Ja, klar. Der Bedarf ist wachsend. Das kriege ich mit, weil irgendwie alles über meinen Schreibtisch geht an diesen Anfragen. Und davon gibt es tatsächlich immer mehr. Also immer mehr Vereine, die zum Teil sagen, wir hätten da jemanden und oder wir haben eine Anfrage bekommen von jemandem mit einer Sehbeeinträchtigung, der erfahren hat, dass Blindentennis existiert. Und ich ermutige die Leute auch, also alle Tennistrainerinnen und Trainer, die bei mir in der Fortbildung sind, die sollen wirklich auf der Straße auch die Leute ansprechen, weil auch Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer wachsen ja nicht auf Bäumen. Und andererseits weiß ja auch nicht jeder Mensch mit Beeinträchtigung, welche Disziplinen existieren. Also nicht jeder Blinde, nicht jede Blinde in Deutschland wird wissen, dass es Blindentennis gibt.
Also auch ich wusste vorher, also von Rollstuhltennis, klar, hat man irgendwie schon mal gehört. Ich weiß nicht, Peter, wie ging es dir? Kanntest du, sagen wir, Rollstuhltennis, bevor du halt deinen Unfall hattest? Oder war das vielleicht auch nur so ein nebulöser Begriff, wo du eigentlich nur gedacht hast, nee, eigentlich kann ich mir auch nicht viel gerade unter vorstellen?
Ich kannte das. Ich bin ja in Bielefeld aufgewachsen und es gab in Bielefeld eine bekannte Rollstuhltennisspielerin, von der ich dann einfach immer mal was mitbekommen habe so. Und ich wusste, dass es das gibt und mir war auch nach dem Unfall klar, dass ich das auf jeden Fall mal probieren möchte. Ich hatte so ein paar unterschiedliche Ideen, was ich so machen will, weil ich Mannschaftssport eben auch schön finde. Aber dann habe ich mich eben für Tennis entschieden.
Ja, um dann vielleicht mal wieder ein bisschen mehr ins Boot zu holen, auch diese Verknüpfung jetzt zu schaffen. Also ihr seid ja dann irgendwann aufeinander getroffen und du hast ja dann dich dann für Rollstuhltennis entschieden und du hast gerade schon so einen Punkt angesprochen, den ich auch auf meinem Zettel hatte, weil normalerweise fällt, also glaube ich, ganz vielen Leuten zuerst ein Rollstuhlbasketball, also klassische Mannschaftssportler, die ja auch inklusiv ist, wo auch Leute in den Rollstuhlen sitzen, die keine diagnostizierte Beeinträchtigung haben. stand es auch als Option, ich meine, du als Handballerin, Basketball ist,
ja, ich hatte
zumindest auch einen Ball irgendwie, den man in der Hand hat, war das auch eine Option oder war sofort quasi, wenn dann Tennis?
Nee, das war schon eine Option. Also ich kann mich erinnern, ich war im Krankenhaus, in der Reha quasi, auf der Querschnittstation und dann hatte ich da einen Rollstuhltrainer quasi. Also ich bin eine Stunde dahin und der hat mir Rollstuhlfahren beigebracht und anderen. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Und der hat eben auch immer so ein bisschen was über Sport erzählt, was man so machen kann. Und da war natürlich Basketball das erste Thema, weil es von der Struktur her halt auch groß ist und konnte ich mir auch vorstellen, weil es eben Mannschaftssport ist. Ich weiß, dass es auch Rollstuhl-Handball gibt Es gibt das Konzept, das wurde auch an der Sporthochschule bei uns entwickelt, aber ist eben nicht so breit, dass es da einen Betrieb gibt, einen Spielbetrieb. Und ich bin schon so ein bisschen so ein Wettkampfmensch. Also wenn, dann muss ich mir was suchen, wo ich auch so ein bisschen Competition habe. Und Basketball war für mich immer so ein schwieriges Thema, weil ich es nie mochte, als laufender Mensch. Dieses voneinander fernbleiben und ohne Körperkontakt war mir irgendwie immer suspekt als Handballerin. Und so war auch der erste Reflex mit Basketball. So, ach, ich weiß ja nicht, irgendwie so, naja, und dieses nach oben werfen ist ja auch irgendwie anders als dieses nach vorne werfen. Und deswegen habe ich mich dann für Tennis entschieden. Ich habe auch Basketball mal so ein bisschen ausprobiert, aber ich bin nie richtig zu einem Rollstuhl-Basketballtraining hingegangen.
Das hätte ich mich jetzt gefragt, ob du das mal getestet hast, aber du hast anscheinend schon vorher gemerkt.
Nee, ja, ich habe in der Reha mal so ein bisschen, sind wir dann auf den Platz gegangen und haben ein bisschen auf diesen Korb geworfen und das war mir irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Dieses nach oben werfen und dann treffen, nee.
Nee, ich finde ja auch, mit Tennis hast du dich richtig entschieden, das ist die einzig wahre Sportart. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht noch erklären, du hast ja gesagt, du kannst ein bisschen laufen und ich habe da natürlich auch so gegoogelt und auch so ein bisschen herausgefunden, warum, aber weil fand ich total faszinierend, weil war mir gar nicht klar, dass das irgendwie auch so geht. Wie klappt das denn bei dir? Wie kannst du denn halt so ein bisschen laufen? Wie hat das denn bei dir hinbekommen?
Also ich bin querschnittsgelähmt, ich hatte einen Unfall und habe mir den ersten Lendenwirbel gebrochen. Und dann wurde mein Rückenmark abgequetscht, aber nicht durchtrennt. Dann konnte man diese Quetschung letztendlich lösen, aber das hat bleibende Folgen im Rückenmark. Das heißt, das nennt man inkomplett querschnittsgelähmt. Komplett querschnittsgelähmt wäre ein durchtrenntes Rückenmark. Und ich kann einige Muskeln gar nicht ansteuern, aber die meisten Muskeln in meinen Beinen kann ich teilweise ansteuern. Das heißt, ich kann so ein bisschen die Füße heben und andere Muskulatur in meinem Bein ist auch gar nicht betroffen. Das heißt, Querschnitt ist sehr, sehr individuell. Die meisten stellen sich vor, irgendwie entweder ab dem Hals oder ab der Hüfte gelähmt. Aber so ist es eben nicht. Es gibt inkomplette und komplette Querschnitte, das ist erstmal eine wichtige Unterscheidung und dann eben auch die Höhen. Und das ist nicht, je weiter oben das ist, desto weiter oben ist auch die Lähmung und von da abwärts geht gar nichts mehr, sondern das ist sehr komplex aufgeteilt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass der vordere Oberschenkel, also und die Hüfte, das heißt die Hüftbeugung, kann ich ganz normal, habe ich gar keine Beeinträchtigung. Auch die Kniestreckung, also der vordere Oberschenkel, ist ganz normal. Die
Britta zeigt mir das gerade, ich kann das bestätigen, dass das funktioniert.
Die hintere Kette anfängt an den Gluteen, also am Po, runter bis zu den Füßen, ist gelähmt. Das heißt aber nicht, dass ich die Muskulatur gar nicht ansteuern kann, sondern nur so ein bisschen halt. Und die Füße eben auch. Was ich zum Beispiel gar nicht kann, ist Zehen bewegen oder sowas. Und die Sensibilität ist sehr eingeschränkt. Da habe ich dann Probleme mit, wenn ich mir irgendwie weh tue, merke ich das halt nicht. Ne? Ist auch nicht gerade praktisch. Also man denkt im ersten Moment, ist ja schön, aber kann eben auch dazu führen, dass man schlimme Wunden kriegt, weil man nicht merkt, dass man sich irgendwo draufgesetzt hat. Weil an meinem Po merke ich nun mal nicht, wenn ich Schmerzen habe.
Genau, aber ich las auch irgendwann was von einem Gangroboter oder so. Ist das irgendwie bei dir noch relevant oder war das noch so ein Zwischending, wo du jetzt quasi auch wieder gelernt hast, in gewissem Maße zu laufen?
Also? Das war in der Reha relevant. Da habe ich mit einem Exoskelett trainiert in Bochum, wo ich dann gelandet bin, zum Glück im Querschnittszentrum. Das ist ein Gerät, naja, das kriegt man so umgespannt um die Beine und dann kriegt man Elektronen auf die Haut geklebt und die messen die Muskelaktivität und unterstützen dann meine Muskeln nur in so weit, wie sie es brauchen. Das heißt, es ist nicht, dass das Ding für mich läuft, sondern ich gebe den Impuls und das Gerät unterstützt mich dann so, wie ich es brauche.
Und damit hast du dann quasi wieder gelernt zu laufen, wie du jetzt quasi laufen kannst.
Das hat dazu geführt, dass ich wenige Wochen nach meinem Unfall wieder gelaufen bin. Wenn auch eben nicht ganz alleine oder so, aber ich habe nie verlernt zu laufen. Das ist schon was Gutes.
Das glaube ich. Aber da sprichst du oder deutest so eine Sache an. Du hast ja schon gesagt, diese Lähmungen können alle unterschiedlich sein. Also da gibt es keine, ja, nur da oder da, sondern ganz individuell. Und da musst du jetzt Niklas fragen, wird darauf auch Rücksicht genommen beim Rollstuhltennis? Also gibt es da auch verschiedene, man kennt das auch von den Paralympischen Spielen, dass da immer Abstufungen gemacht werden, je nach Beeinträchtigung, die irgendwie vorhanden ist. Ist das dann auch beim Rollstuhltennis genauso, dass es da verschiedene Kategorien gibt, wo die Leute gegeneinander antreten? Oder ist das quasi, jeder, der auf dem Rollstuhl angewiesen ist, der spielt auch im Rollstuhltennis in einer, ja, Klasse?
Genau, man kann sogar Rollstuhltennis spielen, wenn man nicht im Alltag auf den Rollstuhl unbedingt angewiesen ist. Das heißt zum Beispiel Menschen mit verkürztem Bein, also ab 7 Zentimeter verkürztem Bein zum Beispiel, darfst du offiziell Rollstuhltennis spielen. mit bestimmten Schäden an Hüfte oder Knien. Und das zeigt im Grunde genommen die Bandbreite bis zum Querschnitt oder Amputation und so weiter. Das ist in Deutschland immer so ein Thema, dass Menschen mit vermeintlich weniger Beeinträchtigung, aber Beeinträchtigung der Gehfähigkeit, sich selber ganz blöd fühlen, wenn sie sich in den Rollstuhl setzen. Und deswegen spielen zum Beispiel in Deutschland ganz wenig Menschen mit Amputation Rollstuhlsportarten. Weil die denken, ja, im Stuhl bin ich ja nicht so schnell und so weiter und so weiter. In anderen Ländern, zum Beispiel bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, spielen total viele amputierte Rollstuhltennis, was für die natürlich super ist, weil die ihre Bauch- und Rückenmuskulatur nutzen können. Ne? Das heißt, die können frei rotieren im Stuhl und im Schlag. Wenn jemand einen hohen Querschnitt hat und nicht Bauch- und Rückenmuskulatur einsetzen kann, dann müssen Techniken teilweise auch anders kompensiert werden, ne? Wenn man so an Bogenspannung beim Aufschlag denkt und so Geschichten. Und dann gibt es im Rollstuhltennis nur zwei Klassifizierungsklassen. Also wenn du international spielen willst, musst du dich sozusagen offenlegen, deine Beeinträchtigung, wirst klassifiziert von geschulten Medizinern, Medizinerinnen oder Physiotherapeuten, Therapeutinnen, die das machen für die ITF. Und dann wirst du eingeteilt in die offene Klasse, Damen oder Herren dann jeweils, und in die sogenannte Quad-Klasse, das steht für Quadriplegica. Und die ist dann für Spielerinnen und Spieler mit einer zusätzlichen Einschränkung der oberen Extremitäten. Wenn also zum Beispiel jemand noch zusätzlich eine Spastik hat in den Händen und dadurch den Schläger nicht so gut greifen kann oder eine Beeinträchtigung in der Rotation der Schultergelenke und so weiter.
Also es gibt durchaus eine Abstufung zwischen verschiedenen Arten der Beeinträchtigung.
Genau, diese zwei. Offene Klasse als großes Sammelbecken für alle Beeinträchtigungen von Amputation, von verkürztes Bein bis hin zu Querschnitt. Und dann für Menschen mit Beeinträchtigung der oberen Extremitäten zusätzlicherweise diese Quad-Klasse.
Du bist dann offensichtlich, Britta, in der offenen Klasse.
Ich bin in der offenen Klasse unterwegs.
Dann hat jetzt Niklas gerade schon ITF-Turniere und sowas angedeutet, dass sowas gibt. Bevor ich dich frage, wo es für dich irgendwann mal hingehen soll oder was dein großer Traum irgendwie ist, vielleicht, Niklas, musst du kurz sagen, welche Möglichkeiten es in Deutschland aktuell gibt, sich wettkampfmäßig zu messen im Rollstuhltennis. Also gibt's von Kreisklasse bis Bundesliga alles oder ist das natürlich aufgrund der nicht so großen Anzahl von Leuten, die das vielleicht am Spielen im Vergleich zum, ja, ich sag mal, normalen Tennis gar nicht möglich, das so ganz, ganz breit irgendwie abzubilden?
Genau, so ganz breit kann das nicht abgebildet werden vom Deutschen Tennisbund, also der auch hier, wie gesagt, zuständig ist. Erst wenn es um den paralympischen Leistungssportbereich geht, greift der Deutsche Behindertensportverband. Das heißt, meine Rollstuhltennis-Nationalmannschaft läuft offiziell finanziell über den Behindertensportverband. Alles andere in Deutschland, was Inklusion im Tennis angeht, ist Sache des Deutschen Tennisbundes. Und hier gibt es simultan zum LK-Race der Fußgängerinnen und Fußgänger, so wie Menschen, die laufend Tennis spielen, halt genannt werden von Rollstuhlnutzenden, gibt es das DTB Rollstuhl-Tennis-Race. Und das ist eine kleine Turnierserie aus aktuell 6 oder 7 Veranstaltungen übers Jahr verteilt, in Deutschland verteilt. Und hier können dann halt Punkte erspielt werden von Rollstuhltennis-Breitensportlerinnen und Breitensportlern, die halt eben nicht auf ITF-Turnieren unterwegs sein können, für dieses Rollstuhltennis-Race. Und dann wird eine kleine Rangliste geführt. Und am Ende des Jahres gibt es dann sozusagen ein Ranglistensieger, eine Ranglistensiegerin, auch im JuniorInnenbereich für dieses DTB Rollstuhltennis-Race.
Demzufolge, es gibt keine LKs, es gibt eine Rangliste und da wird quasi entsprechend.
Genau, richtig. In der neuen LK-Reform des DTB wurde der Bereich Inklusion noch nicht mit eingerechnet. Es gibt also weder im Bereich Gehörlosen-Tennis oder Blindentennis oder Rollstuhltennis oder geistige Beeinträchtigung eine LK im eigentlichen Sinne, auch wenn viele von diesen Menschen ja im Regelbetrieb unterwegs sind. Es gibt diverse Gehörlose zum Beispiel, die Mähnenspiele mitmachen, dementsprechend eine DTB-ID haben, eine LK haben und so weiter. Und in den spezifischen Sportarten, Disziplinen gibt es dann halt Ranglisten.
Britta, welche Ambition hast du? Also du fängst jetzt irgendwie an, du meinst, du bist wettkampfmäßig orientiert. Gibt es da für dich so ein mittel- bis langfristiges Ziel oder bist du noch am Ausprobieren und gucken, was überhaupt geht? Also gibt es da Sachen, die du uns schon, weiß nicht, verraten möchtest oder die du, mit der du dich jetzt unter Druck setzen musst, weil das dann die ganze kleine Tenniswelt gehört hat?
Nein, ich habe einfach Bock, das zu machen und ich will alles rausholen, was geht. Das ist der Punkt. Also wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann will ich es auch richtig machen und dann trainiere ich auch gerne viel und stecke da viel rein. es ist für mich ein Projekt und so brauche ich meine Projekte irgendwie. Nach meinem Unfall war mein Projekt wieder ins Laufen zu kommen. Und jetzt bin ich da, wo ich gerne sein wollte. Ich habe meinen Alltag geregelt und alles und jetzt kann ich mich auf ein neues Projekt konzentrieren. Und wenn es mich dazu führt, dass ich im Amateurbereich diese Turniere mitspiele, dann ist das wunderbar. Und wenn es mich dazu führt, 2028 in L.A., ist richtig, dabei zu sein, dann bin ich halt 2028 in L.A. dabei. Aber das ist nicht so, dass es sein muss irgendwie oder ich jetzt bei irgendwelchen Grand Slams dabei sein muss, aber ich möchte einfach rausholen, was geht. Und wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Aber wenn es klappt, ist natürlich wunderbar.
Wie viel trainierst du denn aktuell?
Tennistraining habe ich im Prinzip 5 Stunden und dazu mache ich dann noch mein Krafttraining und Ausdauertraining.
Das, da muss ich jetzt auch Niklas dann als Trainer fragen, das ist mehr als der Durchschnitt oder ist 5 Stunden normal?
Nein, da macht Britta mehr als die durchschnittliche Breitensportler im Rollstuhl in Deutschland. Der Großteil der Menschen kommt, wie alle anderen Breitensportlerinnen und Breitensportler auch, wahrscheinlich einmal die Woche für 60 oder 90 Minuten zum Training. Verabredet sich im besten Fall noch ein zweites Mal zum Matchen, um das im Training Erlernte zu festigen. Nein, Britta ist da natürlich, was für mich super toll ist, aus der Warte des Coaches, leistungssportlich sozialisiert, ne? Und weiß, was Training bringt und hat auch Bock auf Training und hat auch Bock, so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und Dinge zu lernen. Und es ist ja gerade wirklich viel neues Lernen. Ne? Die Kontrolle des Sportgeräts, Sportrollstuhl mit dem Tennisschläger in der Hand. Ein paar Dinge müssen umgelernt werden, die sie vorher als Fußgängerin vielleicht im Tennistraining gelernt hat. Und ja, es ist schwieriger, Dinge umzulernen, als Dinge neu zu lernen. Und deswegen arbeiten wir da manchmal ganz kleinschrittig und manchmal auch sehr ganzheitlich und dann einfach mal drauf los.
Ja, dann Britta, erzähl mal, wie war denn das erste Training? Kannst du dich daran noch erinnern, wie das so anfing bei dir? Wie ungewöhnlich das war dann, ja, aus dem Rollstuhl heraus die Bälle schlagen zu müssen?
Es hat total Spaß gemacht, weil klingt ein bisschen komisch und ich kann verstehen, wenn das manchen anderen RollstuhlfahrerInnen nicht so gefällt, aber ich fahre gerne Rollstuhl, was auch daher kommt, dass ich den Luxus habe, dass es für mich ein Hilfsmittel ist und nicht, woran ich gebunden bin. Aber ich fahre gerne Rollstuhl und es macht mir Spaß und es macht mir vor allem auch Spaß, dann jetzt zu lernen, diesen Sportrollstuhl zu handeln. Und deswegen hat es mir auch total Spaß gemacht, die ersten Schläge aus dem Rollstuhl rauszumachen. Es ist natürlich eine große Umstellung. Ich glaube, die isolierten Schläge sind eigentlich nicht so sehr das Problem, aber das Handling mit diesem Stuhl ist halt einfach unheimlich schwer zu lernen, finde ich. Also ansonsten ist es halt so, du läufst irgendwie zum Ball, hast Zeit, dich so zu positionieren, kannst nochmal eben den Schläger umgreifen und dann dich vielleicht, wenn der Ball dann doch nicht ganz so kommt, wie du dachtest, einfach nochmal einen ganz kleinen Schritt zur Seite gehen und das ist im Stuhl halt nicht so einfach möglich.
Ja, das hätte ich jetzt auch so erwartet, so diese 2 Sportgeräte auf einmal irgendwie zu steuern, das ist ja schwierig, aber man hat einen speziellen Rollstuhl, oder?
Ja, genau, man hat einen, der hat mehr Sturz in den Reifen, das heißt, die gehen schräg runter stärker. Und hat ein Stützrad hinten, was ich an meinem Alltagsstuhl nicht habe, weil ist ja klar, ne, wenn man da so im Eifer des Gefechts ist, dann würde man auch schnell mal nach hinten fallen. Und ja, das sind so die größten Unterschiede, oder? Habe ich was vergessen?
Es gibt vielleicht noch erstmal einen Regelunterschied, den man, glaube ich, festhalten muss. Es ist ja, glaube ich, ziemlich alles genau gleich wie beim Tennis, außer, erzähl du es mir?
Der Ball darf 2-mal aufkommen.
Ja, das ist wahrscheinlich dann dem geschuldet, dass man sich einfach langsamer bewegen kann mit so einem Rollstuhl und damit auch die Ballwechsel ein bisschen länger dauern. Wie schnell kriegt man denn das in den, also oder nicht Mann, sondern du, wie schnell hast du das dann mit der Koordination quasi im Griff bekommen, mit quasi Rollstuhl irgendwo hinfahren und dann schlagen? Also
das habe ich noch nicht in den Griff
bekommen. Das hast du noch nicht, okay, also das dauert tatsächlich. Also
das ist so die Baustelle. Also die isolierten Schläge sind nicht das Problem, sondern dieses, also ich merke, dass sobald ich in eine Match-Situation komme, sind die Schläge, die isoliert im Techniktraining für mich kein Problem sind, plötzlich die größte Herausforderung, weil das Fahren das Problem ist.
Also isoliert heißt wirklich, wenn man den Ball quasi genau auf dich zuspielt, du schlägst Vor- und Rückhand, alles kein Problem, das geht einfach rüber.
Die Rückhand ist nochmal ein bisschen spezieller, weil man einen anderen Griff verwendet im Rollstuhl-Tennis.
Was für einen Griff benutzt man da?
Man spielt die Rückhand mit dem Vorhandgriff. Das heißt, man behält immer den gleichen Griff, weil man hat nicht die Zeit umzugreifen und spielt dann die Rückhand letztendlich, ich zeige es jetzt mal, das ist natürlich nicht so hilfreich, aber das Handgelenk ist vorne und man bleibt im Griff der Vorhand und spielt so eine Topspin-Rückhand.
Und dann gleich mal dazu gefragt, also hält man den Schläger die ganze Zeit in der Hand, auch wenn man fährt, oder legt man den auch mal ab?
Nee, ich habe ihn die ganze Zeit in der Hand.
Und das heißt, man quasi kann mit einer Hand auch gerade den Rollstuhl lenken, wenn man also.
Ich lenke auch den Rollstuhl mit beiden Händen. Das heißt, ich habe den Schläger in der Hand und dabei mit dem Schläger greife ich den Griffreifen.
Okay, jetzt deutet sich an, warum das so schwierig ist, das zu koordinieren, weil man mit so vielen Geräten irgendwie zu tun hat. Okay.
Ich spiele auch inzwischen mit so einem Golfhandschuh, weil ich eine riesige Blase bekommen habe nach den ersten Trainingseinheiten, die wirklich ekelig war. Und jetzt spiele ich mit so einem Handschuh und das funktioniert ganz gut. Da hat man natürlich guten Griff.
Gibt es so einen Ausblick, den der Niklas gegeben hat, wann das richtig gut funktioniert mit dem Hin- und Herfahren und Schlagen? Oder ist das eine sehr individuelle Sache, die jetzt noch sehr, sehr lange dauern kann, bis das...
Ich glaube, im Fahren kann man immer besser werden. Das ist das Ding, oder?
Also, ja, definitiv. Also auch im Profibereich, selbst wenn du dir die Top Ten anschaust, Damen und Herren im Rollstuhltennis in der Welt, da gibt es einige, die sensationell geschmeidig fahren und auch, also das Schnellfahren, das Schnellwenden ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist auch das richtig Fahren. Na, also so wie Fußgängerinnen und Fußgänger Beinarbeit trainieren müssen, immer wieder und sich auch da immer wieder verbessern können, können halt auch Rollstuhltennisspielerinnen und Spieler ihre Fahrarbeit verbessern. Und da gibt's nach oben hin keine Grenzen.
Das jetzt ganz naiv, wenn ich das quasi mich jetzt in den Rollstuhl auch setzen würde und das mal austesten würde, wäre das auch wahrscheinlich mein größtes Problem überhaupt mit dem Rollstuhl dann irgendwie zurechtzukommen, weil ich sitze ja sowieso nicht in einem Rollstuhl und dann ist nochmal die Schwierigkeit, mich damit dann ordentlich auf den Platz zu bewegen. Das wäre das, wo ich wahrscheinlich als erstes scheitern würde. Absolut, abgesehen von meiner schlechten Technik, die ich jetzt
Das sagst du, das können wir nicht beurteilen. Nein. Also klar, absolut riesige Herausforderung. Am Anfang dachte ich immer, also als ich in dem Bereich gestartet bin, so, hey, da kommen Kinder und die sitzen jeden Tag im Rollstuhl, dann werden die das ja können. Aber das war eine völlige Fehleinschätzung, weil genauso gibt es ja Kinder, die jeden Tag laufen und beim Rückwärtslaufen umfallen. Und deswegen können halt auch nicht alle Rollstuhlnutzerinnen und Nutzer sehr gut Rollstuhl fahren. Das heißt, dieser Bereich fällt tatsächlich nicht weg im Training. Wir machen super viel Fahrtraining.
Britta, hast du denn schon trotz der noch Herausforderungen, die irgendwie noch vor dich irgendwie liegen, auch schon Matches gespielt, mal so testweise bei dir im Verein, oder reicht es noch nicht dafür, um auch mal irgendwie ein Match irgendwie auszutragen?
Im Training spielen wir schon, also simulieren im Prinzip Match-Situationen. Also
Spielpunkte quasi aus.
Ja, genau, und das merke ich jetzt so die letzten Wochen, wo ich regelmäßig trainiere, dass es schon immer so ein bisschen besser wird. Also so im ersten Training habe ich keinen Ballwechsel zustande bekommen. Und inzwischen klappt das schon mal so, dass ich mir dann auch vielleicht mal einen Spielzug überlege und den tatsächlich auch mal hinkriege oder so. Aber wirklich lange Ballwechsel sind noch echt problematisch.
Was heißt denn wirklich, wann ist ein Ballwechsel für dich wirklich lang? Also ist das schon, ich habe mir auch natürlich im Vorfeld mal so ein paar auch Profi-Matches mal so Highlights angeschaut und habe schon gemerkt, die Ballwechsel sind schon deutlich kürzer. Also das ist, glaube ich, ein elementarer Unterschied auch zum Tennis, dass das einfach keine langen Grundlinienduelle irgendwie sehen wirst. Das wird sehr, sehr selten vorkommen. Ab wann ist es dann lang? Ab dem dritten, vierten Schlag?
Ich hätte jetzt fünften gesagt, ist bei mir auf jeden Fall Ende. Dann wird es irgendwann, also genau, ich krieg's mit dem Fahren einfach noch nicht richtig hin, das zu koordinieren. Also man muss an so viele Sachen denken, die man sonst nicht gewöhnt ist. Das heißt, eigentlich nach meinem Aufschlag als Fußgängerin und Fußgänger schaue ich ja erstmal, wo der so hinkommt und habe so einen Moment Zeit. Und jetzt ist halt, ich muss schlagen und muss direkt meinen Stuhl ins Fahren bringen. Denn wenn ich einmal stehe, dann habe ich im Prinzip verloren im Stuhl. Das heißt, ich muss immer in Bewegung bleiben, weil der Return kommt natürlich schnell. Und das sind so Umstellungen, das muss man erstmal verinnerlichen. Das ist...
Da kommt jetzt mal wieder so eine naive Frage bezüglich Technik und Taktik und so. Ich bin ja jemand zum Beispiel, ich spiele ja sehr gerne irgendwie hohe Bälle und die können auch gar nicht hoch genug sein und das ist auch totlangweilig für Leute, das anzuschauen. Ist das im Rollstuhltennis, weiß ich nicht, möglich? Ist das verpönt? Ist das irgendwie blöd? Weil ich vermute einfach mal, wenn so ein Ball schon so ein Mundball ist und dann immer hoch abspringt, ist das für den, der im Rollstuhl sitzt, eigentlich taktisch, technisch irgendwie schwieriger als für jemanden, der einfach nur irgendwie nach hinten laufen muss und dann irgendwie wieder in den Ballwechsel sich reinarbeiten kann. Hast du damit schon Erfahrungen oder Berührungspunkte gehabt?
Nee, aber ich glaube, ein Verpöntsein ist auch irgendwie falsch, weil letztendlich ist es ja ein Wettkampf. Also spielt man das, womit man gewinnen kann. Deswegen, ich glaube, das ist nicht anders als im Fußgängerinnen-Tennis.
Also auch sowas wie, wenn jemand sagenhafte Stoppbälle spielen kann, das wäre eine Sache, die, weil ich vermute auch Stoppbälle sind, die sind taktisch wahrscheinlich sehr gut irgendwie einzusetzen. Auch jetzt mal zum
Muss dann aber sitzen, der Stopp, ne? Weil der dadurch, dass er bald zweimal aufspringen dürfte, und wenn der Stuhl, wie gesagt, schon in Bewegung ist, dann, also ein Stopp muss gut gespielt sein, tatsächlich.
Also die kann man auch quasi eher fahren.
Man sagt genau, die könnte man erfahren. Es gibt ganz viele taktische Muster, aber aus dem Fußgängerinnenbereich, die auch Anwendung finden. Also zum Beispiel so Dinge wie großes V, ne? Von der rechten Seite, Aufschlag weit nach außen, Return kommt Richtung deine Rückhand, du spielst den nächsten Ball in die freie Ecke. Großes V halt wird im Rollstuhltennis genauso gespielt. Ne? Es wird viel aufschlagmäßig zum Beispiel auch auf den Stuhl serviert, weil mechanisch ist der Schlag, den du unmittelbar vor dem Körper, vor dem Stuhl ausführen musst, den kannst du nur so von unten heben halt und nicht richtig schön schwingen, seitlich vorm Körper, wie so ein Treffpunkt vom Schlag halt sein sollte, im Fußgängerinnenbereich und auch im Rollstuhltennisbereich. Aber es gibt so ein paar spezielle taktische Muster, vor allen Dingen im Leistungssport, aber im Grunde genommen ist es immer noch Tennis, ne?
Spielt denn trotzdem Taktik und Antizipation vielleicht auch auf der untersten Ebene eine größere Rolle als vielleicht untersten Amateurtennis, wo man sich die Bälle teilweise einfach nur hin und her spielt und wartet, bis der andere einen Fehler macht?
Ja, also da trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen dann, ne? Es gibt halt viele Leute, also genauso wie Britta sagt, irgendwie der Schlag, wenn ich den Ball irgendwie auf die Pfanne werfe, dann spielen die alle eine tolle Vorhand, aber sind halt miserable Fahrer. Und dann habe ich aber auch Leute im Training, die super Fahrer sind, wenn wir so Staffelspielchen oder irgendwie Sprintübungen machen. Aber sobald die im Match sind, stehen die da rum, wie bestellt und nicht abgeholt, kriege ich die Krise. Es muss viel zusammenkommen, ne, damit du gut spielst. Aber es muss auch nicht immer alles passen, um Spaß zu haben, ne? Also wie gesagt, auch im Tennis von Menschen ohne Behinderung muss ja auch nicht jeder Wimbledon spielen. Und genauso ist es im Rollstuhltennis auch. Und wenn da Leute kommen, weil sie einfach einmal die Woche irgendwie eine nette Trainingsgruppe haben und danach ihr Kölsch trinken, finde ich auch sensationell.
Apropos Wimbledon, gibt es auch bei Wimbledon ein Rollstuhl-Tennisturnier, also auch auf Rasen? Weil ich stelle mir Rasen mit am schwierigsten vor, oder ist das eine naive Annahme?
Nee, also der Wimbledon-Rasen ist ja heilig und so und gut. Da auch, also bei allen vier Grand Slams gibt es Rollstuhl-Tennis-Wettbewerbe für Damen, Herren und Quads. Allerdings nur für die Top 8 der Welt. Das ist sozusagen. Es gibt keine große Quali und so weiter wie im Fußgängerinnenbereich. Es ist wie so ein Einladungsturnier sozusagen. Die zeigen dort also nur das Top-Rollstuhltennis. Dementsprechend schwierig ist es natürlich auch da reinzukommen, weil wer hat mal Top 8 der Welt? So, da muss schon viel Arbeit und auch viel Kohle in die Hand nehmen für. Aber ansonsten kann Rollstuhltennis auf allen Belegen trainiert werden. Teppich, Rasen, Hartplatz, Sand.
Und Hartplatz ist das wahrscheinlich Beste, wenn ich das jetzt so rausgehört habe.
Angenehmste, ja.
Weil einfach der Ball besser abspringt und man auch besser fahren kann. Das wird wahrscheinlich so die Kombination sein, warum man dann...
War auf jeden Fall gut zum Einstieg, die ersten paar Einheiten auf Hart.
Genau. Es geht auch darum, dass der Platz tatsächlich, also zum einen hart ist und wenig Widerstand erzeugt. Du sinkst also nicht ein mit den Rädern gegen so einen tiefen Sandplatz. Musst du schon anschieben. Ist auch gleichzeitig gutes Krafttraining. Und zum anderen ist der halt eben, ne? Also so bei uns klassische Tennisplätze fallen ja oft hinter der Grundlinie so ein bisschen ab, weil sich alle Spielerinnen und Spieler halt hinter dieser Grundlinie bewegen und dann wird er da ein bisschen tiefer. Wenn du jetzt im Rollstuhl sitzt, aufschlagen willst, den Ball hochwirfst und der Platz abfällt, dann rollst du während des Anwurfs nach hinten runter. Und deswegen ist Hartplatz natürlich nett, wenn der einfach eben ist.
Merkt man das deutlich, wenn man so nach hinten rollt?
Okay. Ja, das ist schon genau, wie Niklas gerade beschrieben hat. Ja.
Wie ist denn der deutsche Rollstuhl-Tennissport aufgestellt? Haben wir da in der Spitze auch Top-8-Leute, die regelmäßig irgendwo mit dabei sind? Oder gibt es andere Länder, die da irgendwie noch sagen wir, im Spitzensport größere Sachen erreichen oder auch mehr irgendwie den Fokus drauf legen?
Es gibt ein paar Länder, in denen Rollstuhltennis tatsächlich seit vielen Jahren eine sehr große Rolle spielt. Zum Beispiel in den Niederlanden, auch in Großbritannien, die ein tolles Fördersystem haben. Auch immer mehr in immer mehr asiatischen Ländern. Japan zum Beispiel ist ganz groß im Rollstuhltennis und das schlägt sich auch in der Weltrangliste nieder. Und da sieht man dann also aus Sicht der Sportentwicklung oder aus Sicht des Verbandswesens, dass Erfolg kein Zufallsprodukt ist, sondern das Ergebnis von systematischer Förderung. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendwann mal der fitte 16-Jährige im Rollstuhl zu mir kommt und sagt, hey, ich kann super fahren und ich möchte gerne Tennis spielen. Ne? Ich muss dafür sorgen, dass schon die 5-, 6-jährigen Kids im Rolli gut fahren lernen und so Dinge lernen, was auch bei allen anderen Kindern wichtig ist. Ne? Auge-Hand-Koordination und solche Geschichten. Und genau, die in den letzten Jahren erfolgreichste Rollstuhl-Tennisspielerin, das ist die, von der Britta auch gerade sprach, aus Bielefeld, Sabine Ellerbrock, mit der war ich zum Beispiel im letzten Jahr noch bei den Australian Open. Die hat in diesem Jahr ihre Karriere beendet, hat auch wirklich lang Rollstuhl-Tennis gespielt und jetzt gerade kommen auch viele junge Wilde nach. Und Sabine ist auch hauptberuflich sozusagen mit einer halben Stelle Lehrerin und so weiter. Die zweitstärkste ist Katharina Krüger aus Berlin, die steht aktuell auf 15 in der Welt, war im letzten Jahr auch schon Top 10 und ist das immer mal wieder. Jetzt mit Blick auf die nächsten Paralympischen Spiele ist aber die Szene nochmal deutlich überladener. Ne? Also es gibt teilweise nach den Paralympischen Spielen Leute, die 2 Jahre lang nirgendwo auftauchen oder halt nur Turniere auf ihrem Kontinent spielen. In den letzten 2 Jahren in der Qualifikationsperiode zu den Paralympischen Spielen sind auf einmal alle Turniere voll von Asiatinnen und Asiaten und so. Also unfassbar, was danach kommt, wie systematisch dort trainiert wird, wie viel Geld dort in die Hand genommen wird. Das sind Leute, die mit großen Teams auflaufen auf Turnieren, mit Physio, mit Athletiktrainer und so weiter. Das ist schon geil anzusehen.
Und die werden dann wahrscheinlich auch also sehr starkes Stück davon leben können. Also ich hätte jetzt auch mich gefragt, wie, wenn du so professionell da bist, dann geht es auch irgendwann darum, dass du auch damit Geld verdienen kannst und so. Ich weiß gar nicht, wie die Preisstruktur da ist. Also können jetzt, weiß nicht, Grand Slam, Turniergewinner im Rollstuhltennis, also einen Großteil ihres Lebensunterhalts davon bestreiten oder ist das eher so auch unter ja, ferner Liefen im Vergleich zu, also im Vergleich zu den Profis der Weltrangliste wahrscheinlich sowieso, aber trotzdem, also wie ist da denn die, ja, das Geld, was dahinter steckt?
Genau, also das ohnehin ist. Es gibt, also wenn du sagst, okay, im Herren- oder Damenbereich kannst du ab der und der Weltranglistenposition zumindest in der Zeit, in der du Profi-Tennis spielst, davon leben. Preisgelder und so sind ja auch einsehbar. Im Rollstuhltennisbereich kommt dieser Kipppunkt viel, viel später, beziehungsweise viel weiter oben. Also da können die Top 4, Top 8 tatsächlich in der Zeit ihrer aktiven Karriere überleben, wenn sie entsprechende Fördergelder noch aus öffentlicher Hand oder auch private Sponsorenverträge haben. Die Nummer 1 bei den Herren, ein Japaner zum Beispiel, hatte schon weit vor Roger Federer einen großen Uniqlo-Vertrag. Ist halt eine japanische Firma. Uniqlo ist Hauptsponsor der Rollstuhltennis-Welttour seit vielen Jahren und da sehr engagiert. Und alles andere, also ja, selbst wenn du irgendwie die 30 bist im Rollstuhltennis oder so, butterst du Kohle rein.
Dann ist das quasi Leidenschaft und man muss da gucken, dass man da irgendwie zu Rande kommt und da genau. Klarkommt.
Okay. Ja, und so Profis, ich spare dann schon mal.
Genau, ja, immer Geld auf die hohe Kante legen. Und die Profis hier in Deutschland, also unsere Nationalmannschaft, sag ich mal, das sind jetzt, sagen wir, maximal 10 Athletinnen und Athleten. Die bekommen Turniergelder vom Behindertensportverband, der wiederum sein Geld vom Bundesministerium des Innern bekommt. Also das BMI sagt in Deutschland, schau mal, ihr habt den und den Medaillenspiegel und deswegen bekommt jetzt der Deutsche Handballbund so und so viel Geld, der Deutsche Hockeybund so und so viel Geld und halt der Deutsche Behindertensportverband so und so viel Geld für die paralympischen Disziplinen, von dem ich wiederum einen kleinen Teil bekomme, um Rollstuhltennis-Leistungslehrgänge auszurichten und individuell so ein bisschen verteilen kann und sage, schau mal, für dich ist das sinnvoll, dieses Turnier dort zu spielen. Da muss ich immer taktieren. Ich kann eine Person für das gleiche Geld für ein Turnier nach Australien schicken und dafür 3 Personen für 3 Turniere nach Holland. Ist klar, ne? Und ich habe leider nicht so viel Geld, als dass ich alle Leute das Jahr durchfinanzieren kann.
Nee, das ist, glaube ich, verständlich. Und da muss man halt gucken, wie man dann individuell das Beste findet, um auch für die Gesamtheit das irgendwie voranzubringen.
Genau. Ja, mit mir ganz genauso, ne? Ich muss immer kalkulieren, fahre ich jetzt mit? Tut dem Spieler, der Spielerin das so gut, mich als Coach mitzuhaben vor Ort? Oder stecke ich meine Kohle, nehme ich mich zurück und gebe die einem anderen Sportler, einer anderen Sportlerin?
Ja, Britta, was müssen wir noch beim Rollstuhltennis klären? Also ich habe noch eine gleich sehr, sehr praktische Frage, die noch, auch die Kategorie ist naiv, aber was hätte ich noch fragen müssen? Was fehlt bisher? Was haben wir noch nicht beleuchtet?
Ja.
ist schlecht, wenn der Interviewer die Arbeit plötzlich abwälzt auf die andere Person. Ja, habe ich noch eine praktische Frage, die ich mir echt gestellt habe, die jetzt, weiß nicht, vielleicht auch naiv oder blöd ist. Wie zieht man den Platz ab, wenn man im Rollstuhl sitzt? Also,
das habe ich mich vorher auch gefragt. Super. Es ist ein super Krafttraining. Man hängt letztendlich das Netz einfach hinten an den Rollstuhl dran. Das heißt, man hat ja eine Rückenlehne und da kann man das Netz einfach drüber hängen mit dem Schleppseil, was da in der Regel dran ist. Und dann zieht man das Ding halt über den Platz.
Und dann fährt man auch im Kreis oder macht man dann so dieses Abziehen?
Je nachdem, wie einem ist. Ich fahre im Kreis.
So geht alles. Ja.
Und dann behalte ich immer noch den Schläger in der Hand, um zu üben und dann ist das ein ganz gutes Krafttraining.
Sehr schön, weil das war so einer der praktischen
Fragen. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch vorher gefragt. Und ich dachte immer, wie? Und dann muss der Trainer, die Trainerin immer die Bälle sammeln und abziehen? Für uns? Und dann, genau. Bälle sammeln ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man kann ja nicht auf den Schläger legen, wie man das sonst so macht. Und dann klemme ich die immer irgendwie in meine Reifen rein oder man sammelt sie alle in eine Ecke auf den Schläger, Ball, wie nennt man die?
Wagen,
Korb,
Eimer.
However, dahin und dann rein damit. Das ist komplizierter als abziehen, finde ich.
Das ist ein guter Punkt, weil das habe ich auch in Videos gesehen, dass auch Bälle halt teilweise da so zwischen gesteckt werden in den Speichen. Ist das so klassisch die Hosentasche, wo man sonst den zweiten Ball reinmacht?
Ja, genau.
Okay, also du benutzt auch deine Hosentaschen gar nicht, sondern du benutzt...
Nee, ist ja kein Platz für, ne? Ich sitze ja eng im Stuhl. Genau. Man muss ja auch ein bisschen seitlich den Support quasi haben. Also das unterstützt einen ja auch ein
bisschen. Du hast ja auch gesagt, auch die Räder laufen ja so spitz zu. Da hat man ja eh wahrscheinlich weniger Platz als dann vielleicht in einem anderen Rollstuhl, mit dem man normalerweise...
Ja, aber auch im normalen Rollstuhl ist es halt wichtig, dass die Seitenteile wirklich eng anliegen, damit man da auch ein bisschen, weil die Muskulatur ja oft durchaus auch geschwächt ist im Beckenbereich und im seitlichen, die seitliche Bauchmuskulatur, dann ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen was hat.
Gut, dann vielleicht auch noch eine praktisch interessante oder naive Frage. Tennistasche, die hat man auf dem Schoß oder hat man hinten irgendwie genug Platz, um das irgendwo ranzuhängen? Was macht man da? Oder hast du eher nur kleine...
Ich habe meinen Weg noch nicht so ganz gefunden. Ich habe jetzt immer ich fahre in der Regel setze mich am Auto in meinen Alltagsstuhl und fahre den anderen vor mir her, schieb den einfach. Jetzt hatte ich immer so einen Rucksack, aber irgendwie so richtig schön finde ich nicht. Ich habe eine schöne Tennistasche. Ich glaube, das werde ich jetzt mal irgendwie erproben, wie ich das so mache.
Und dann nochmal zum Abziehen. Wie abgenutzt sieht denn der Platz danach aus? Ist das schlimmer, als wenn man mit zu Fuß unterwegs ist? Oder ist das auf einem ähnlichen Niveau, bloß dass die Spuren halt keine Fußspuren sind, sondern Radspuren?
Das kommt sehr auf den Platz an. Also ich kann mich erinnern, so am Anfang, als die Plätze kaum gespielt waren, waren die halt sehr weich. Und dann vor allem die kleinen Vorderräder, die graben sich dann halt gerne mal ein. Das heißt, wenn ich dann versuche, vorne einen Ball zu erreichen, mich vorlehne, mein Gewicht ist auch noch vorne auf den kleinen Rädern, dann graben die sich ein und dann fällt man halt auch mal nach vorne raus. Also man ist ja festgebunden, das heißt, man fällt nicht raus, aber man fällt halt nach vorne und muss sich abstützen, weil die sich so eingraben. Jetzt inzwischen sind die Plätze eigentlich ganz gut. Die sehen dann natürlich ein bisschen schlimmer aus, als wenn da jetzt nur FußgängerInnen spielen. Jetzt so inzwischen finde ich ganz gut. Die ersten Trainingseinheiten habe ich die Plätze ganz schön geflügt, auf jeden Fall.
Ja, so sind sie dann doch vielleicht gut eingespielt für die Saison, dass dann die komplett belastet wurden. Ja, Niklas, gibt es noch was, was ich unbedingt zum Rollstuhltennis erfahren oder wissen sollte?
Ja, im Grunde genommen nur noch mal der Appell irgendwie an alle Hörenden, Rollstuhltennis wahrzunehmen, vielleicht auch als Idee in den eigenen Verein irgendwie mitzutragen. Vielleicht hören ja sogar Kolleginnen und Kollegen aus dem Training zu, wenn ihr den Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin auf der Straße seht, einfach mal einladen. Hey, hast du Lust, mal eine Runde Tennis zu spielen? Ist alles möglich. Und eine total spannende und tolle Sportart. Also Tennis ist wunderschön, ob du jetzt läufst oder rollst, geiler Sport.
Ja, ich glaube auch, das würde ich jetzt auch als Empfehlung mal mitgeben, dass man sich auch wirklich mal auch so ein Spiel oder Ausschnitt aus dem Spiel mal anschaut, weil es ist nicht so, dass das irgendwie großartig langweilig ist, so im Rollstuhltennis. Also da kommen echt teilweise gute Ballwechsel zustande und man sieht da schon, klar, der Sport funktioniert ein bisschen anders, haben wir ja so ein bisschen hier herausgearbeitet, aber das ist schon... Also ich schätze, dass wenn ich damit jetzt anfangen müsste, würde es auch noch länger dauern als bei dir, Britta, bis ich da irgendwie zu Rande komme. Ja, dann würde ich so, wenn es für euch okay ist, zu entweder oder übergehen, uns ein paar Fragen stellen und ja, mal gucken, ob wir dazu noch ein paar mehr Sachen dann erzählen müssen oder ob da vielleicht noch ein paar andere Punkte aufkommen, die wir bisher noch nicht hatten. Seid ihr bereit?
Klar.
Gut, dann mache ich das mal wechselseitig und fange einfach mal mit dem Niklas an. Cappy, richtig oder verkehrt rum auf?
Auf jeden Fall verkehrt rum.
Ja, ich habe das gesehen, du trägst aber immer eins, oder? Oder
fast. Genau, ich habe lange Haare und trage die Cappy tatsächlich, weil ich weiß nicht warum, vielleicht fand ich es cool als Kind, schon immer verkehrt rum. Also es gibt Fotos von mir als Neunjährigen auf dem Tennisplatz mit verkehrt rumer Cappy, schon immer, und so ist das nach wie vor.
Und wenn die Sonne zu doll scheint, dann ist das auch...
Ja, ich kann auch, ich gebe so viel Blindentennistraining, Sonne ist egal für mich, ich kann auch mit Augen zuspielen.
Dann Britta, zweiter Aufschlag beim 9:10 im Match-Tiebreak, reinzittern oder wie immer?
Wie immer. Jawohl. Also sollte ich, ich will auf jeden Fall dahin kommen, dass ich ihn dann wie immer spiele. Sagen wir es mal so, mein Ziel ist es, ihn wie immer zu spielen.
Also ich bin ja jemand auch sowas, weiß nicht, selbst Matchball gegen sich oder so und dann den zweiten Aufschlag, das ist immer, oh Gott, also da mache ich oft schon den ersten oder zweiten, damit der überhaupt irgendwie reinkommt, weil die Angst zu groß ist, mit einem Doppelfehler irgendwie abzuschließen. Niklas, Inklusion im Tennis, auf einem guten Weg oder nicht?
Definitiv auf einem guten Weg, der aber auch definitiv noch ein langer ist.
Britta, ein Klassiker, lauter Jubel oder innere Freude?
Lauter Jubel.
Bist also, war das beim Handball auch eher so extrovertiert und dann?
Ja, ich war immer so die Anpeitscherin, so ein bisschen. Ich weiß noch, jetzt im letzten Training am Montag, das erste Mal einen wirklich ordentlichen Ballwechsel mit einem schönen Aufschlag in die Ecke getrieben und dann eine schöne Vorhand, da habe ich mich auch erstmal gefreut. Ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich habe gerade so richtig einen Rollstuhl-Tennis-Ballwechsel schön gemacht.
Bist du denn sonst auch jemand, der gerne flucht auf dem Tennisplatz? So als gegenteiliges Ding, oder bist du da noch eher die innere Ruhe, die sich, oder jemand, der sich eher selbst anpeitscht, als dass er sich selbst aufregt?
Ja, so sehr aufregend tue ich mich nicht. Also ich versuche es wirklich in Grenzen zu halten. Würde ich von mir behaupten, ein positiver Mensch und kriege das auch im Sport ganz gut umgesetzt.
Das ist, glaube ich, auch auf dem Tennisplatz eher auch das, was einem zuträglich ist, gerade wenn der Gegner sieht, dass der andere sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sich eher anpeitscht und immer voll dabei ist, weil ich habe jetzt am, ich habe mir gestern den Film Borg gegen McEnroe angeschaut und ich weiß nicht, habt ihr den beide schon mal gesehen? Ist ein super Tennisfilm, also das inszeniert so ein bisschen das 1980er Wimbledon-Finale, was, also ich kannte die Geschichte nicht, weil lange vor meiner Zeit und noch länger vor eurer Zeit, weil ihr noch ein bisschen jünger seid als ich, aber wirklich sehr, sehr gut inszeniert, kann man sich als Tennis-Fan irgendwie super anschauen. Und da wurde Borg halt auch als jemand charakterisiert, der sehr, sehr in sich gekehrt ist, der eigentlich kaum Emotionen zeigt. Und McEnroe ist ja jemand, der war immer sehr, also hat sich sehr schon über Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt, wenn der Ball dann seiner Meinung nach auf der Linie war, aber nicht. Und fand ich, habe ich mich wieder so erinnert gefühlt, ja, ich probiere auch inzwischen mehr so der Stille zu sein, weil das tendenziell den Gegner halt das schwieriger macht und naja.
Gibt's mit mir als Coach übrigens auch nicht. Also sich kacke benehmen auf dem Platz, auch so Sachen wie Körpersprache sind mir super wichtig, thematisiere ich ganz oft im Wettkampf auch mit meinen Athletinnen und Athleten. Und da gibt's dann auch schon mal eine Ansage, wenn das nicht so gut ist.
Also, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Ich finde das ja so geil bei McEnroe gibt es halt diese eine, weiß nicht, diese eine ikonische Diskussion, wo er mit einem Schiedsrichter sagt, dass er auf der Linie ist.
You und can't be serious.
Genau, ja. Und da gab es später doch einen Werbespot, wo er quasi geparkt hat und dann jemand ihm einen Strafzettel schreibt und er auch sagt, dass hier, it's on the line, you can't be serious, und dann eben trotzdem Strafzettel schreibt, weil er sagt, ja, das Auto ist außerhalb. Das ist ein großartiger Werbespot.
Ja, fand ich auch ziemlich cool.
Ja, aber da bin ich gleich bei einer nächsten guten Frage für dich, Niklas. Abdruck zeigen lassen oder nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich überhaupt wettkampfmäßig Tennis spiele, dann probiere ich, also ich habe natürlich einen hohen Anspruch an mich, aber ja, ich find's nervig, wenn du irgendwo ein Verbandsligaspiel machst gegen Leute, die irgendwie vermeintlich sicher im Leben stehen sollten. Und dann wird da angefangen zu diskutieren und so. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich würde mich nie mehr in meinem Leben für ein LK-Turnier anmelden oder so. Ich meine, sag niemals nie, aber ich, tut mir leid, ich hab keinen Bock, gegen Herr Dr. so und so zu spielen, der auf dem Tennisplatz zum Assi wird.
Viel schlimmer finde ich, wenn sich im Kindertennis die Eltern einmischen.
Ja, ganz
das
genau.
Das ist mein absoluter Horror, da kriege ich zu viel. Oder allgemein ZuschauerInnen kriege ich zu viel.
Haben das deine Eltern gemacht oder haben die sich zurückgehalten?
Auf jeden Fall zurückgehalten. Die haben das dann irgendwie beobachtet und sich da auch nicht eingemischt.
So ist es ja auch eigentlich gedacht. Die Leute auf dem Platz müssen das ausmachen und sonst muss halt den Oberschützen.
Genau, und das muss man auch Kindern schon beibringen, meiner Meinung nach. Aber
ja, Britta, das muss man mir auch noch beibringen, weil ich weiß nicht, wie die Etikette ist. Gewinner oder Verlierer, wer gibt das Getränk aus?
Gewinner, meiner Meinung nach.
Und dann aber ein Kölsch, oder was gibt es bei dir danach zu trinken?
Auf jeden Fall.
Ich bin ja auch großer Kölsch-Fan. Also wenn ich mal auch in Köln unterwegs bin und dann irgendwie so Kölsch trinken, das mache ich ganz gerne. Ich wollte bei entweder oder bei euch eigentlich nur jeweils 3 Fragen machen, weil normalerweise sind es 5, aber es macht so viel Spaß mit euch. Ich würde noch die anderen Fragen raushauen, wenn ihr wollt.
Gerne.
Niklas, Training geben oder Training nehmen?
Ach, ich genieße das so sehr, wenn ich Tennis auch mal konsumieren darf. Aber andererseits ist zum Beispiel dieser montagabendliche Rollstuhltennis-Breitensport-Trainingstermin für mich irgendwie so ein mega Highlight, weil es so eine geile Truppe ist. Die haben alle so Bock, egal ob sie jetzt breitensportlich oder ein bisschen ambitionierter dabei sind. Ja, und jetzt gerade, ich meine, ich habe mich ja dafür entschieden, dann wohl Training geben.
Britta, Wiederholung beim Netzaufschlag, ja, bitte oder abschaffen?
Nur ich würde dabei bleiben.
Also auch,
dann. Ich habe da ehrlich gesagt nicht wirklich eine Meinung zu.
Das reicht ja schon auch als Antwort.
Ja, ich überlege gerade, aber eigentlich finde ich es nicht unsinnig.
Bist du denn sonst jemand, der beim Tennis Reformen bei den Regeln sehen möchte? Weil es gibt ja immer diese Bestrebungen, diese Vierersetzung, wie dieses Fast-Forward-Tennis gibt es zum Beispiel. Mhm. Oder dass man auch angefangen hat, den Match-Tie-Break und sowas einzuführen. Bist du denn eher so Freundin davon, dass man halt in die Richtung geht? Oder ist eigentlich der Tennis Sport mit den Regeln, die jetzt gerade so da sind, okay?
Also zum Beispiel die Einführung des Match-Tiebreaks war für mich, kann ich mich erinnern, immer eher vorteilhaft.
Ich glaube, diese Statistiken habe ich auch gelesen. Du hast eine einigermaßen gute Bilanz beim Match-Tiebreak.
Du alles gelesen hast.
Intensivste
Vorbereitung. Ja, ich glaube, das war für mich eher vorteilhaft. Wobei es, glaube ich, für die Abbildung des Matches nicht vorteilhaft ist. Davon würde ich schon ausgehen. Es gibt aber natürlich wirklich im Breitensport auch, ist das natürlich einfach ein sehr langes Match dann teilweise, ne? Also da ist ja auch nicht jeder so drauf vorbereitet.
Ja, das ist richtig, aber das
muss man schon sehen.
Das bevorteilt dann vielleicht auch die ausdauerstarken Leute und die auch sich dann auch gerne nochmal in den Satz voll reinknien. Also ich bin da auch, ich habe noch nicht so viel Match-Tiebreak-Erfahrung, aber wenn ich die demnächst mal gesammelt habe, dann werde ich auch darüber berichten, wie schlimm oder wie nicht schlimm
das ist. Ich finde aber interessant, dass das bei mir so ist. Und dass das tatsächlich mit meiner Wahrnehmung übereinstimmt.
Also ich habe mir nicht die genaue Zahl aufgeschrieben, aber darauf achte ich sehr gerne, wenn ich mir hier auf diese Interviews vorbereite. Man ist manchmal erstaunt auch, wie niedrigklassige Leute, wo man denkt, da ist vielleicht dann die Nervenstärke vielleicht gar nicht so da, dass die doch mal, nee, das ist genau dann bin ich auf dem Punkt da und kriege das dann irgendwie durch, weil das Match war jetzt ausgeglichen und dann bin ich dann viel, viel fokussierter als mein Gegner oder meine Gegnerin. Also das ist immer wieder interessant zu hören, wie auch Leute damit irgendwie umgehen und auch wie deren Wahrnehmung ist. Ich weiß halt, ich bin durch ein paar Probematches, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, weiß ich, Match-Tiebreaks bei mir echt können eine sehr interessante Sache sein. Also die
ich würde auch behaupten, dass ich knappe Sätze eher dann gewinne, aber auch mal deutlich einen Satz verliere.
Ja, dazu passen die letzte Entweder-Oder-Frage für Niklas am 6-0, 5-0 Match durch oder kommt da noch was?
Boah, da kommt auf jeden Fall noch was. Tennis ist nie vorbei.
Kannst du dich an so ein Match erinnern, wo das so richtig, wo du eigentlich schon im Gedanken unter der Dusche warst, aber dann das irgendwie doch noch umgebogen wurde von dir oder von deinem Gegner? Gibt es da irgendwie so ein einprägsames, bitteres Ding?
Vielleicht gar nicht so unbedingt bei mir selber, aber ich erlebe das als Coach immer wieder, dass ich mich ertappe dabei, wenn jemand super stark führt, dass ich denke so, ach Mensch, jetzt werden wir wohl über den Berg sein, fingers crossed, aber dass natürlich immer alles passieren kann, also deswegen kam die Antwort auch so schnell und dann, also ich bin wirklich, wirklich ein involvierter Coach. Ich find's Zuschauen echt hart manchmal.
Cool. Dann Britta, letzte Frage dann für dich. Publikum, Motivation oder Nervösmacher?
Motivation, tatsächlich.
Sehr schön. Wie ist denn das mit Publikum beim jetzt auf diesen Turnieren für Rollstuhltennis? Ist da viel los? Ist das so mit höhere Verbandsspiele vergleichbar oder ist das eher, da muss man die Leute schon motivieren oder sind doch nur die nächsten Verwandten und Bekannten irgendwie da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, dass ich gerne aus dieser reinen Schutzblase oder Exklusivität des Behindertensports gerne raus möchte. Deswegen organisiere ich die großen Turniere, zum Beispiel die deutschen Rollstuhltennismeisterschaften, immer im Rahmen eines großen FußgängerInnen-Turniers, damit auch Begegnung stattfindet. Damit diese zwei Welten sich irgendwie annähern, weil alle haben Tennisschläger in der Hand so und dann können die auch alle gemeinsam das gleiche Turnier spielen. in ihren jeweiligen Startklassen natürlich. Und dann gibt es ein paar, die German Open in Berlin zum Beispiel, von denen ich auch kurz gesprochen hatte, die haben immer ganz gute ZuschauerInnenzahlen, obwohl natürlich dann auch in Berlin immer super viele Konkurrenzveranstaltungen sind. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich mehr Zuschauende.
Wann ist denn die nächste Möglichkeit für uns in Deutschland, sich so ein Turnier anzuschauen? Weißt du das?
Ja, schwierig zu sagen. Ein paar Termine stehen, ob ich ZuschauerInnen zulassen darf, Corona-bedingt, wegen der Veranstaltungsgröße. Nichtsdestotrotz werden am letzten Augustwochenende die deutschen Blindentennismeisterschaften stattfinden in Löhne in Westfalen, also in der Nähe von Bielefeld, wo ich einen tollen Partnerverein habe, den Löhner TC, der die deutschen Blindentennismeisterschaften jetzt schon im dritten Jahr ausrichtet. Und am 1. Oktoberwochenende, 2. bis 4. Oktober, werden die deutschen Rollstuhltennismeisterschaften nachgeholt beim RTHC Bayer Leverkusen, dort in der Tennishalle. Und ich würde jetzt erstmal aus dem Bauch heraus sagen, dass Zuschauende herzlich willkommen sind.
Und was wollte ich jetzt fragen? Verdammt, jetzt kurz vor Ende den Faden noch verloren.
Aber bis hierhin bist du gut durchgekommen. Ja.
In meinem anderen Podcast, den ich mache, wurde immer meine Abmoderation nicht kritisiert, aber da habe ich mich immer am Ende noch mal gerne um Kopf und Kragen geredet. Das kriege ich jetzt mit besser in den Griff. Aber nee, mir fällt tatsächlich nicht ein, was ich noch fragen wollte. Deswegen, ja, die abschließende Frage, Britta, willst du noch was loswerden, was du der großen, kleinen Tennis-Podcast-Welt noch sagen möchtest? Oder?
Nichts, was nicht gesagt wurde. Einfach auch nochmal ein Appell an die Vereine, kümmert euch darum und sorgt dafür, dass irgendwie es Begegnungen gibt, sodass es in der Tenniswelt immer normaler wird, dass eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen Tennis spielen und dass das auch gut aussieht, was sie da machen.
Und Niklas, hast du noch, kannst du dich da nur anschließen oder gibt es noch ergänzende Worte?
Nö, wenn Britta an die Vereine appelliert, dann appelliere ich mal an die Spielerinnen und Spieler, weil natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen sich zutrauen müssen, auf einen Tennisverein zuzugehen. Zu sagen, hey, ich möchte gerne Rollstuhltennis spielen oder Gehörlosentennis, geistige Beeinträchtigung, Blinden- und Sehbehindertentennis. Und wenn sich die beiden Welten aufeinander zubewegen und einfach offen und mutig und kreativ sind, dann wird Tennis für alle vielleicht irgendwann zur Selbstverständlichkeit.
Das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass alle, die sich das jetzt anhören, das genauso empfinden und die Folge möglichst weiterempfehlen. Denn damit dieses Thema einfach, wir merken ja, es braucht mehr Aufmerksamkeit, damit auch das auch mehr zur Normalität wird. So klappt es normalerweise. Und dann würde ich vielleicht noch ein Feedback von den Leuten mir wünschen, die sich das angehört haben, wie das denn so ist, wenn ich mit zwei Leuten rede. Ob das gut geklappt hat, ob das nicht gut geklappt hat und ob das vielleicht noch öfters mal vorkommen darf oder nicht. Oder ob ich mich lieber auf die einzelnen Interviews stürzen sollte. Da wäre ich vielleicht noch ganz dankbar, wenn das die Leute uns hier mitteilen könnten. Ja, und sonst wünsche ich uns eine entspannte Woche. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, trinken wir auf jeden Fall einen Kölsch und dann gucken wir mal, wie weit dann, das bei Britta schon dann funktioniert mit dem, mit der Bewegung auf dem Platz und wie Niklas, deine Tennisschülerinnen und Schüler sich dann inzwischen entwickelt haben. Also, macht's gut.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war Kleines Tennis.